Ja, darauf habe ich schon wirklich lange gewartet. Gummo Kids. Zurück im Besenwagen. Vielleicht hört das ja jemand morgens auch. Ne? Das ist einfach mein neues Lieblingsteenie-Wort.
Guten Morgen.
Endlich wieder Besenwagen. Endlich wieder selbe Crew wie immer. Sommerpause ist vorbei und wir müssen uns jetzt wieder ertragen. Im hoffentlich regelmäßigen Abstand. Präsentiert von Rafa. Und da wir jetzt quasi so aus dem Sommerurlaub kommen, auch wenn nur einer von uns Urlaub gemacht hat, bleiben wir doch mal da, denn einige Radprofis dürfen jetzt auch im Job Urlaub machen. So wie Lecklen Mord zurzeit. Bicycle Jesus, Andi wird das nochmal genauer erklären, fährt gerade durch England, macht so eine schöne Hobbyveranstaltung mit und lebt den Traum.
Ich weiß nicht, ob das so traumhaft ist, was er da gerade macht. Der fährt irgendwie einmal quer durch Großbritannien. GB Douro heißt das Ding. Ich glaube, die erste Etappe war über 600 Kilometer. Also würde mir jetzt persönlich nicht so viel Spaß machen. Der sieht auch aber auch so aus, als ob er das wirklich gerne macht. Der weiß nicht, was er im Moment für ein Körpergewicht und Körperfettanteil hat. Das ist also wirklich so. Also ich würde ihn eigentlich schon gerne einweisen lassen, so wie der im Moment aussieht. Ich glaube, der hat ja auch an den überall so Adern jetzt an den Beinen und so. Ich würde ihn eigentlich noch lieber schon fast zu einem Radrennen schicken und mal gucken, ob er wirklich auch jetzt schneller Rad fährt als sonst.
Bergauf fahren kann, ja.
Weil irgendwie geht er ja schon in dem da auf, was er macht, ne?
Ja gut, ich meine...
kranke Veranstaltung auf jeden Fall. 600 jeden Fall. Kilometer, 400 Kilometer Etappen.
Gut, es hätte natürlich auch keiner erraten können, dass es in England regnet, was es jetzt auch tut. Ich habe dir heute so eine Story geschickt von ihm, Instagram-Story, von seinen Füßen, hast du die gesehen?
Ja.
Kannst du mir jeder angucken, kriegt man einen kleinen Eindruck von, was weiß ich, 500 Kilometer im Regen fahren. Foul Boss, hast du dazu eine Einschätzung?
Nö, ziemlich bekloppt, aber geil.
Würdest du auch machen? So bezahlt, nee. So als Job, wenn du jetzt Profi wärst?
Ich find's geil, es sollte das machen, aber mich reizt das halt gar nicht.
Also. Du willst Watt und Competition.
Genau.
Also man kann ja lange Strecken fahren, aber warum so alles an einem Stück, so ohne Schlaf und so, das check ich halt nicht.
Da hast du schon recht. Also, das ist schon geil, auch lange an einem Tag zu fahren, aber dann geil zu schlafen und was zu essen, ist schon auch geil. Ja, nee, Fabi und ich sind auch schon mal in 3 Tagen von Frankfurt nach Nizza gefahren. Da hatten wir auch so ein bisschen nicht schlafen und nur Radfahren den ganzen Tag, was ein bisschen zu wenig Urlaubscharakter hatte. Naja, gut. Weiter ins Profigeschäft jetzt rein. Fertig mit Urlaub. Erstmal, ich nehme das jetzt mal vorweg hier. Dege hat sich im Sprint über Sagan beschwert. Und mir wurde das zugetragen von einem Kumpel und der wollte Staufis Einschätzung dazu haben. Hast du den Sprint vor Augen?
Von welchem Radrennen reden wir jetzt? Also das ist ja jetzt schon eine ganze Weile her. Tour de Suisse
ist gar nicht so lang her. 2 Wochen.
Ah ja. Ja, da war ich sogar da. Also ich war wirklich vor Ort bei dem Rennen und da habe ich dann auch direkt unmittelbar nach dem Rennen so mit Fahrern da gesprochen und so, ja, hier hast du gesehen, die haben sich wieder aufgeregt und dann dachte ich mir so, ja gut, wäre jetzt eigentlich eine Überraschung, wenn sich Degemann nicht aufregt nach dem Sprint, weil das macht er auch gerne öfter.
Also sieht für mich jetzt auch relativ normal aus.
Aber man ist sieht halt immer so aus, oder?
Nee.
Aus Fahrerperspektive ist es halt manchmal ein bisschen anders, ne? Das kommt dann im Fernsehen halt nicht so rüber.
Also Jasper Stuyven fährt da eigentlich auch ein bisschen blöd, finde ich. Also der fährt erstmal so.
Aber sieht man die Aktion vor der Kurve? Oder?
Ja, man sieht die Aktion vor der Kurve, ja. Es gibt keine Aktion. Jasper Stuyven kommt mit Dege am Hinterrad an die Spitze des Feldes gefahren, die in dem Moment Sagan ist. Aber Jasper Stuyven fährt nicht geradeaus, sondern zieht schon so ein bisschen in den Außenbereich der Kurve und fährt somit eigentlich tatsächlich so ein bisschen vor Sagan. Und der kriegt es relativ leicht gemacht, sich hinter ihn zu positionieren. Und Dege hält nicht fest genug dagegen in dem Moment. Also das passiert halt vorne im Sprint. Wenn du es willst, machst es. Und dann fährt Stuyven schön Sagan den Sprint an. Also keine Ahnung.
Ja, also deswegen, also im Fernsehen kommt es ja auch nicht immer so rüber, warum sich Dege da jetzt beschwert hat. Ne? Kann ja auch irgendwie was ganz anderes sein. So, weiß ich nicht. Warum hast du jetzt schon wieder gewonnen? Warum ist die Zielankunft so beschissen? Also die war echt schon ein bisschen kriminell.
Nee, er hat sich schon über Sagan beschwert und dass man das so nicht machen würde. Das wäre over the limit.
Ja, aber jetzt musst du ja auch mal ein bisschen so in Deges Situation reinversetzen. Wenn es Sagan nicht geben würde, wie viel hätte er eigentlich schon gewonnen in seiner Karriere?
Michael Matthews.
Da gibt es so ein paar, ne? Die könnten sich alle über den aufregen.
Ja gut, also Sagan hat es ja jetzt schon zurückgehalten dieses Jahr bis jetzt, ja? Jetzt kann er immer wieder was gewinnen.
Ja, das stimmt. Ne? Ja. Immer wenn man denkt, so der bei dem geht es bergab, meldet er sich zurück. Hatten wir ja schon mal.
Gut, es haben ein paar Leute, die relativ neu sind im Radsport, mal ihre ersten Profirennen gewonnen, worauf ich auch so ein bisschen gewartet habe. Wout van Aert hat angefangen.
Geh neu zum Radsport.
Yes, come on.
Schon zweimal Weltmeister im Cross, aber.
Wie lange fährt er? Seit letztem Jahr. Ja, erstmal Zeitfahren gewonnen bei der Dauphiné. Wusste man auch nicht, dass das kann. Kann er. Und ich glaube direkt am nächsten Tag oder was, ne? Hat er direkt noch Sprintankunft gewonnen. Gegen Sam Bennett auch?
Ja.
Ja, krass. Einmal Höhentraining läuft bei ihm.
Talent.
Am Berg ist er dann aber glücklicherweise nicht mehr mitgefahren. Dann wäre es irgendwie unglaubwürdig geworden.
Ja, aber der Zeitfahrsieg hat mich jetzt schon so ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Also gerade da bei so einem Rennen wie der Dauphiné, wo die ganzen Tourfavoriten eigentlich auch so jetzt schon in der Form hinkommen, die Richtung Topform geht, letzte Vorbereitungsrennen vor der Tour de France, dass der dann da das Zeitfahren gewinnt, also das hat mich echt schon, da war ich echt überrascht. Also das hätte ich ihm auch nicht zugetraut, also in keinster Reise. Die Sprintetappe, die er dann mehr oder weniger gewinnt, ja okay, war jetzt nicht so die Überraschung, aber das Zeitfahren, keine Ahnung, vielleicht, aber ich finde auch, generell irgendwie das Team fährt dieses Jahr richtig stark, ne?
Brutal, auf jeden Fall. Also. Dafür echt, es ist ja eigentlich auch nur so im Gesamtklassement, wo von dreiwöchigen Rundfahrten, wo noch kein Sieg steht bei denen. Sonst sind die ja einfach Bombe und zwar super breit aufgestellt auch.
Naja, wie würde der Trainer Fossi das da einschätzen?
Der Trainer Fossi ist sehr fokussiert gerade.
Ja. Ich habe gerade nicht zugehört, um ehrlich zu sein, ich kann nicht multitasken.
Bist du schon wieder bei Tinder interaktiv?
Ja, aber. Genau. Es geht wahrscheinlich um Jumbo Visma, oder?
Jumbo Visma.
Ja, kannst du mir erstmal erklären, wie so ein Crosser auf einmal so ein Zeitfahren gewinnt?
Ja, aber dazu musst du dir halt mal angucken, was er für eine Art von Crosser ist. Er ist ein ganz anderer.
Ja, Van Aert heißt er doch schon.
Der war gut. Der war gut. Nee, aber.
Instant Rimshot.
Nee, zum Beispiel Mathieu van der Poel, der fährt halt die Crossrennen ganz anders als Van Aert. Von alles eher immer so ein Diesel. Also das Zeitfahrsieg war schon überraschend, aber jetzt auch nicht unbedingt.
Aber der fährt, meinst du, der fährt auch so eher die Crossrennen so wie so ein Zeitfahren, so gleichmäßiger oder was? Ist nicht so explosiv?
Ja, so ist er im letzten Jahr zumindest die Crossrennen gefahren. Ja.
Und warum gewinnt er dann einen Sprint?
Das wollte ich gerade sagen, weil genau so habe ich das eigentlich auch wahrgenommen, wie du sagst. Ja, Alter, aber
der ist halt, ich glaube, wenn du halt stark bist, halt stark, ne? Wenn der halt trotzdem noch deine Kami für 1000 Watt da fahren kannst, dann ist es halt Juppe.
Der hat auch kein Kreuz, ne? Also Van Aert ist gefühlt nur Kopf oben rum.
Ja, und Beine halt, ne? Irgendwie unten so ein bisschen.
Also ja, nee, Van der Poel hat ja schon so ein bisschen Kreuz auch und so.
Also ich glaube auch schon, dass Van Aert mega aerodynamisch ist vom Körperbau. Jetzt, was es Zeitfahren erklären könnte.
Ja,
und Sprint.
Ja,
und das Sprint, das wird halt beim Cross schon gefördert. Ich meine, es gibt jetzt der Tim Melier, der hat jetzt gerade ein UCI-Rennen gewonnen und bei paar vorne gewesen. Also Crosser sind immer mal wieder auch im Sprint gut.
Crosser sind die besseren Radfahrer.
Geiler Typ auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Ja. Früher gab es ja eine Zeit lang, da waren immer Mountainbiker die besseren Radfahrer.
Ja, Mountainbiker haben wahrscheinlich, physisch sind die wahrscheinlich besser, eventuell sogar von den, ich glaube, es ist ja nochmal wesentlich anspruchsvoller, aber ich glaube so von dem Handling auf dem Straßenrand, weil Mountainbiker sitzen ja auf dem Straßenrand, als wenn sie auf dem Klo sitzen würden. Und ich glaube, dadurch haben die halt schon einen Nachteil auch bei einigen Rennen. Aber Crosser, wenn du die auf den Straßenrand setzt, die haben halt ein Bike-Handling, das hat kein Straßenfahrer, oder ganz selten. Und dazu noch diese Spitzen und gleichzeitig ist es ja trotzdem auch ein Ausdauersport. Ich glaube schon, dass es ziemlich fitte Rennfahrer sind. Das siehst du jetzt auch. Also ich meine, du kannst ja mal die ganzen Crosser anschauen, die Weltklasse sind. Die fahren auch auf der Straße immer gut. Ich glaube, dieses eine Team von Sven Nys, Telenet Fidea, oder wie sie heißen, die haben gerade bei der Flèche de Süd, hat, glaube ich, der eine Fahrer 3 Etappen gewonnen, plus Gesamtwertung. Das war auch gut besetzt.
Ja, gut, so ein Stenek Stüber oder so ein Lars Boom sind jetzt ja auch nicht die schlechtesten Straßenfahrer. So.
Ja, aber so, das sind halt immer.
Alaphilippe, Sagan war bei Junioren auch Weltklasse,
aber auch,
Kreuziger damals und so.
Mountainbiker Sagan, ne?
Auch Mountainbiker, ja, aber auch Crosser halt.
Aber hat schon mal ein Crosser auch die Tour gewonnen?
Ja, ich glaube, das sind halt andere körperliche Voraussetzungen, die du dafür brauchst, ne?
Ja, aber Mountainbiker, Cale Evans. Jetzt vielleicht Jakob Fuglsang, der nächste Toursieger.
Ich meine, Grand Tour ist ja echt mega speziell.
Ich wollte eigentlich auch immer Cross fahren, aber.
Ja, du bist gar nicht der Crosser.
Warum? Wo? Von den Eigenschaften, die du jetzt gerade aufgezählt hast, was fehlt denn da eigentlich?
Gewicht, da haben wir angefangen.
Okay, den Punkt gebe ich dir.
Ja, das ist aber ein ganz großer Punkt, Junge. Wenn du mit der 90 Kilo sagst, hier überall ein, Mann.
Ja, und jetzt. Hallo, jetzt.
Radbeherrschung.
Radbeherrschung, hallo.
Also. Ja, nur weil du andere wegdrückst, heißt nicht, dass du Radbeherrschung hast.
Also du bist mir noch in keiner Abfahrt weggefahren, Fossi.
Ja, gut.
Ja, genau. Frag dich mal, warum.
Ja, auch nicht in den Kurven, also.
Wer ja auch ganz gute Radfahrer sind, dann sind Fußballer.
Was ist das für eine These?
Remco hat nämlich auch seinen ersten Profisieg eingefahren.
Ah ja, und weißt du, wer übrigens auch mal vor seiner Profilaufbahn Fußballer war?
Andy Schau.
Nee, ich habe es andersrum gemacht. Aber Greg van Avermaet war auch Torwart bei einer
belgische,
auf einem relativ hohen Niveau in Belgien. Auf
belgische
jeden Fall.
Fußballer. Da sind, gut, das sind halt einfach alles Fahrradfahrer. Jo, Project Remco jetzt endlich auch im Profibereich eingeschlagen, direkt komplette Belgien-Rundfahrt gewonnen.
Hab ich da mit einem Kollegen aus der Szene drüber unterhalten und der meinte so, er fängt schon an, ihn zu hassen, weil es ist halt einfach unrealistisch, wie der aus den Junioren rauskommt und dann da so einschlägt und dann quasi die Fahrer, die da schon etabliert sind seit Jahren, so nach Belieben vom Hinterrad halt abhängt.
Victor Campenaerts.
Ist schon, ja, keine Ahnung, irgendwie, ich weiß nicht, ob der, woran das liegt so, aber es gibt halt auch jetzt so viele junge Fahrer, die irgendwie in den Nachwuchsklassen durch so extreme Leistungsniveaus auffallen. Ich bin mal gespannt, ob jetzt Remco vielleicht auch nicht so das Ausnahmetalent ist, sondern so der erste von so einer Generation, die nochmal irgendwie mit einem ganz anderen Level ja, ins Profigeschehen kommt.
Siehe Marco Brenner aus deutscher Sicht. Bevor wir Profis geworden sind, da konntest du als U23-Fahrer, warst du froh, wenn du durchgefahren bist in UCI-Radrennen. Ja, also ich meine, da hat sich jetzt einiges getan und das liegt auch an anderen Dingen, nicht nur an der Leistung von uns, sondern an anderen Gegebenheiten. Ich glaube schon, dass da immer ein stetiger Wechsel ist, aber ich glaube nicht, dass die Watt, ich meine, ist ja nicht auf einmal mehr Talent da draußen, also ist halt, ich glaube schon noch, dass die Watt irgendwo im gleichen Radius sich bewegen. Es gibt immer diese Ausnahmetalente, aber...
Also ich hab schon das Gefühl, dass sich das so insgesamt angehoben hat. Also das Leistungsniveau einfach sich angehoben hat über die Jahre. Keine Ahnung,
über die
kann
Breite
ja auch,
meinst du?
Kann ja auch sein, dass die auch heutzutage schon alle, die kommen ja aus den Junioren und U23 Klassen, kommen die ja raus zu den Profis und wissen ja alles über Trainingswissenschaft und Leistungsanalyse und das weiß ich ja bis heute noch nicht so ungefähr.
Also ich glaube nicht, dass die leistungsfähiger sind. Ich glaube, aber wie du es gerade, was du gerade sagst, dass die halt früher auch schon auf einem höheren Niveau sind, weil die halt mehr Zugang zu solchen Informationen haben als wir damals. Wenn wir irgendwas wissen wollen, musst du dir halt ein Buch kaufen. Weißt du, und jetzt googelst du halt oder zur Not scrollst du durch Instagram, wenn du einen richtigen Account folgst, der haut dann auch jeden Tag irgendeine These raus über das Training. Jeder hat mittlerweile einen Trainer, Mann. Alter, wir wurden damals vom Radsporttrainer wie Markus Bucker trainiert. Du halt im Westen, ich halt im Osten, weißt du, und das ist halt...
Nee,
das wäre jetzt mein Tipp geworden auch.
Ich hatte gar keinen Trainer bis zur U23.
Ja, oder, genau, du hattest gar keinen Trainer. Das gibt's ja heute ganz selten noch. Ist ja mittlerweile bei Juniorenteam, wo zum Beispiel Marco Brenner fährt, den du ja auch betreust. Ich meine, die haben halt einen sehr, sehr guten Trainer, Sportwissenschaftler. Ey, das hast du ja früher bei einigen Profiteams nicht mehr gehabt. Also die Grundvoraussetzungen sind ganz, ganz andere.
Ulle war jetzt vielleicht relativ früh relativ stark, aber ansonsten jetzt, wenn so ein jetzt gerade wieder Sivakov, Bernal da reinkommen, sau jung sind und trotzdem eigentlich gewinnen können, schon auch Rundfahrten einwöchige.
Ich hatte zum Beispiel damals, als ich in Girona gewohnt habe, den Taio Gegenhardt, da kam, fährt er auch jetzt bei Ineos, der kam frisch aus den Junioren hoch. Im letzten Juniorenjahr habe ich noch mit ihm zusammen trainiert, im Girona oder schon zusammen trainiert und der hat professionellen Bedingungen hat er da gearbeitet, die hatte ich bis dahin bei gar keinem Team, wo ich war. Und das, ja, das ist halt komplett andere Grundvoraussetzungen. Ja, der ist damals schon bei dem Nachwuchsteam von Axel Merckx gefahren und von daher ist es, glaube ich, echt schwer zu vergleichen und zu sagen, dass die Rennfahrer jetzt besser sind. Ich glaube einfach nur, dass die früheren Zugriff haben auf bessere Technik.
Mein Instagram-Tipp zu den Trainingslehre, Radsportsachen wäre dann ganz klar Radsporttrainer, @Radsporttrainer, der die einzige Ostkonstante in Burgis Leben, in Max Burkhardts bayerischem Leben, den er jetzt gerade schön durch die Woche in Livigno bringt und komplett kommentiert und dokumentiert. Das ist großartig, wirklich. Radsporttrainer Klaus Fischer Entdecker von Markus Burkhardt, Radprofi und 900 Siege als Trainer. RRV, RSC, Venusberg.
Venushügel meinst du?
Venushügel.
Ernsthaft? Heißt der Verein so? Venusberg? Interessant auch, aber ich finde es ohne Scheiß, also Burgis Instagram-Stories waren ja schon immer sehr, sehr gut. Aber das, was er gerade mit seinem ehemaligen Trainer macht, der ja anscheinend immer noch irgendwie so seine Betreuung macht, ist wirklich überragend. Ne? Also auch die Art und Weise, so er stellt ihm halt immer so eine Frage und dann kommt von ihm halt immer nur so ganz kurz eine Antwort. Ich finde es super. Ich lache mich die ganze Zeit schlapp. Wir schicken uns das auch die ganze Zeit hin und her.
Großartig.
Burgi hat auch dazu aufgerufen, dass man dann noch Fragen an den Radsporttrainer stellen kann.
Haben wir beide heute auch gemacht,
hab
leider noch keine Antwort bekommen.
Nee, ich hoffe, es kommt. Also ich habe auch extra für dich eine Frage gestellt, Paul. Ich wollte vom Radsporttrainer wissen, ob er nicht einen Tipp für dich hat, wie man so ein Erfolgstrainer werden kann im Radsport. Du bist ja noch so einer der Nachwuchstrainer. Aber da kam bis jetzt noch nichts. Keine Ahnung, vielleicht gibt es auch keine Tipps, ich weiß noch nicht, aber...
Was den Radsporttrainer, glaube ich, nochmal wesentlich nach vorne bringen würde, wären ein paar Modetipps vom Fossi, vom Modefossi.
Ja, da habe ich natürlich gerade was ganz Heißes rumliegen. Und zwar das aktuelle Besenwagen-T-Shirt. Noch bis zum Ende der Deutschen Meisterschaft am kommenden Sonntag unter shop.besenwagen.com. Die Pre-Order geht dann raus und der Versand findet dann innerhalb der nächsten 2 Wochen statt.
Richtig geil. Das wollte ich ja schon immer haben.
Ich hab ja schon eins. Kommt super an.
Bei wem?
Generell so. Keine Ahnung. Man wird immer drauf angesprochen. So bekanntes Design. Fällt direkt ins Auge. Ist wirklich, wie Paul schon sagt, ist ein Must-Have auf jeden Fall für 2019. Naja, okay. Tour de France.
Stimmt, das ist noch
Tour de France, ey, nächste Woche.
Ohne Scheiß.
Völlig unvorbereitet komme ich jetzt auch in diese Tour de France rein.
Wir haben, das muss man mal kurz bei dem Stichwort Tour de France anbringen, wir haben quasi so ein bisschen Jubiläum auch, weil ich glaube, das könnte so die letzte Sendung im ersten Jahr Besenwagen sein.
Ja, wir haben glaube ich, während
der Tour de France haben wir angefangen. Genau. Ja,
aber wir haben uns jetzt um die...
bei der Deutschen Meisterschaft habe ich Paul kennengelernt.
Gründungsjubiläum haben wir jetzt. Gründungsjubiläum. Ja.
Süß. Ja, auf jeden Fall Tour de France. Erstmal Hauptinformation, was hat eigentlich Chris Froome da gemacht? Also die Vorentscheidung ist jetzt schon gefallen. Erstmal, eine der Vorentscheidungen.
Er gewinnt nicht, ne?
Nee, der fährt, glaube ich, nicht mehr Rad dieses Jahr.
Ja, okay. Ich würde jetzt schon gerne nochmal auf diese Verschwörungstheorie zurückkommen. Ist der überhaupt gestürzt?
Jungs,
okay,
ich hab so einen nassen Arsch, das ist unglaublich, Mann. Ist bei euch nicht so warm, ey.
Paul, du weißt, dass hier alles aufgezeichnet wird, ne? Irgendwann, bevor wir diesen Besenwagen einstampfen, da kommt nochmal eine Folge, nur so Sprüche von dir raus. Boah, ich hab so einen nassen Arsch gerade. Ich komme gerade aus dem Berghain, ich hab so einen nassen Arsch. Ja, wollen wir nochmal zurück zur Tour de France?
Die Tour de France ist ähnlich wie der Giro dieses Jahr. Fängt flach an, wird mittelgebirgig. Es geht zuerst durchs Zentralmassiv und erst Mitte, Ende der zweiten Woche in die Pyrenäen. Nochmal kurz flach und dann direkt Alpen. Also könnte tatsächlich eigentlich gar nicht so unspannend werden. Also es sind sehr wenige Zeitfahrkilometer dabei, aber je länger es geht, desto bergiger wird's. Hinten raus wird's relativ brutal.
Ich halte es da eigentlich auch so, auch wie früher immer, wenn man zu einer Rundfahrt hingekommen ist, da habe ich immer erst so vor Ort quasi die Strecke angeguckt. Ich habe jetzt auch gar keine Ahnung, wo die Tour de France langfährt. Ich weiß nur, dass sie in Brüssel startet.
Und Paris endet.
Genau, in Paris endet.
Aber mehr weiß ich auch noch nicht, also von daher.
Paris, echt?
Aber trotzdem hätte ich jetzt auch direkt schon Favoriten. Oder mehrere, aber...
Ich habe das hier schon vorbereitet. Nummer 1. Jakob Fuglsang. Immer sagen wir erst Fossi, dann Schaufi. Erst Schaufi, dann Fossi.
Ich sag Vierter, Fünfter.
Ich sag, der kann nicht so lang.
Egan Bernal. Egon.
Gewinnt.
Nee, der hat noch. Der weiß noch nicht, was er da macht.
Denke ich auch. Ist auch zu lang, wird.
Habt ihr letztes Jahr immer die Tour geschaut?
Hast du die letztes Jahr die Tour geschaut?
Ja,
der kann noch nicht so lang.
Genau, das wird bald passieren, aber ich glaube, es ist noch nicht so weit. Adam Yates.
Nope.
Nee, glaube ich auch nicht. Also.
Hoffe ich nicht.
Hatte ich noch nicht ansatzweise am Radar, muss ich sagen. Und ich mag die Yates-Brüder auch einfach nicht.
Thibaut Pinot.
Nope.
Der ist vollkommen überbewertet, oder?
Satz mit Komma. Zu viel Druck. Dadurch bricht er ein.
Nee, aber der ist auch nicht wirklich in der Lage dazu, die Tour de France zu gewinnen.
Die haben jetzt schon, L'Equipe war heute die Schlagzeile. Heute ist Dienstag oder gestern. Bardet und Pinot, letzte richtige Chance. Irgend sowas. Da wird schon so ein Druck aufgebaut.
Franzosen sind so weit davon entfernt, die Tour de France zu gewinnen.
Bardet ja, kann Bardet schon.
Würde ich jetzt auch nicht so abwegig finden, aber Pinot, keine Ahnung.
Okay, weitermachen. Funktioniert gut mit dem Einsatz.
Nairo Quintana.
Nein, auf gar keinen Fall. Das Problem ist, der muss ja mal irgendwann Zeit rausholen, vor jemandem ins Ziel kommen, aber der fährt da immer nur mit oder hinterher. Also.
Ich warte ja eigentlich immer nur darauf, dass er nochmal so bergauf fährt wie vor, oder wie am Anfang, wo er quasi in die Öffentlichkeit gefahren ist, ne? Da war der überragend bergauf. Wenn er da nochmal irgendwie zurückkommen würde, dann würde ich ihn sogar schon fast als so Geheimtipp, also ist ja gar kein Geheimtipp, aber irgendwie könnte ich das mir schon fast vorstellen, dass der gewinnt.
Nee, glaube ich nicht. Also damals ja, aber da hat er auch irgendwie Glück gehabt, entweder ein gutes Jahr erwischt oder die anderen waren alle scheiße. Und dieses Jahr zeigt halt auch nicht so richtig drauf. Er kann so schnell fahren wie die anderen bergauf, aber Mikel Landa.
Ist der Formel-1-Fahrer, ne?
Ja. Großes Entertainment-Potenzial auf jeden Fall.
Ja, genau, aber gewinnen nicht.
Rigoberto Urán.
Der ist für eine Überraschung gut. Also den finde ich mega schwer einzuschätzen. Der kann hopp oder top. Also entweder ist er richtig gut oder richtig schlecht. Also richtig schlecht heißt dann irgendwie auf jeden Fall nicht ums Podium mitfährt. Und richtig gut fährt er um Sieg mit.
Der ist ja letztes Jahr auch irgendwie so im Vorfeld gar nicht beachtet worden. Da schließe ich mich Fossi so ein bisschen an, hopp oder top. Ich glaube schon eher... Das ist schon eigentlich mein Favorit fast.
Ich glaube, also, der ist keine Ahnung, gut. Der hat sich ja im Frühjahr das Schlüsselbein gebrochen irgendwie. Ist dann dafür, war glaube ich ursprünglich mal für ein Giro vorgesehen. Musste das dann irgendwie canceln. Und ich glaube schon, dass der gut trainiert hat. Der ist halt nicht viel Rennen gefahren, ne?
Ja, das ist halt, wo du sagst selbst, dass die ganzen schweren Etappen letzte Woche sind. Und das kommt halt so ein Fahrertypen wie einer, der ein Giro gewinnen kann, was er ja eigentlich ist, so vom Fahrertyp, kommt das halt entgegen, ne? Wenn das in der letzten Woche nochmal richtig hart wird, ja. Mit wenig Renntagen, kann das von Vorteil sein.
Dan Martin.
Nee. Also nicht Sieg. Podium traue ich ihm zu, aber nicht Sieg.
Nee, das sage ich auch nicht.
Kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen. Also ich habe den gefühlt noch nie auf dem Zeitfahrrad gesehen, oder?
Das ist für mich schon immer so ein Fahrer, der eigentlich so ein guter Eintagesfahrer ist. Lombardei, Ardennen und sowas.
Auch übertrieben
und
dann stark, so bergauf, ne? Aber irgendwie so. Die Konstanz über 3 Wochen. Ich weiß nicht, das Team, wo er fährt, jetzt auch nicht so erfahren irgendwie für so eine große Rundfahrt. Und wie gesagt, also Zeitfahren ist ja halt echt so seine große Schwäche.
Da bleiben wir im selben Segment. Zeitfahren als Schwäche, Romain Bardet.
Boah, das wird spannend. Also ich glaube, Podium knapp, wenn überhaupt.
Wer steht denn jetzt überhaupt noch am Ende auf dem Podium?
Hey, wir sind noch nicht durch. Jeder macht sein Podium noch fix.
Ja, also Sieg glaube ich jetzt bei Bardet auch nicht. Wenn er gut durchkommt, schon Podiumsnähe auf jeden Fall. Also Top 5, würde ich sagen.
Steven Kruiswijk.
Ich kann den halt einfach... Der ist halt auch so letzte Woche, wenn die mega schwer ist und mit harten Etappen, das ist halt der Anfang der Etappe weg, dann holst du halt vielleicht auch nicht mehr ein und das kann es sein, dass es für ihn reicht, um aufs Podium zu fahren. So ein Typ ist das. Aber auch nicht gewinnen. Also ich kann mir den nicht als Sieger vorstellen.
Also
ich kann mir trotzdem auch vorstellen, dass er aufs Podium fährt, weil der kann halt so, Lotto Jumbo ist halt, Jumbo Visma so rum, ist halt auch ein richtig starkes Team da bei der Tour. Und was die letztes Jahr da gemacht haben, war schon krass.
Die haben jetzt auch Roglic aus dieser Aufzählung rausgelassen, der fährt aber, oder?
Nee, der fährt nicht.
Also soweit ich informiert bin, hat er glaube ich Kruiswijk zumindest mal so in diesem... Rahmen, was dieses Team halt, was vorher ja Rabobank etc. hieß, den jemals höchst gemessenen VO2-Max-Wert. Und eigentlich hat man von dem immer erwartet, dass der irgendwann mal eine Grand Tour gewinnt, aber ich meine, der war beim Giro mal kurz davor, bis er gestürzt ist. Trotzdem ist er jetzt auch schon, ich meine, der müsste mein oder dein Jahrgang sein, Paul, ne? Also 86 oder 87. Es ist ja schon in so einem Alter, wo das eigentlich hätte schon passieren müssen. Ist es jetzt nicht. Deswegen traut man dem das einfach nicht so, eigentlich nicht so zu. Glaube ich aber auch dieses Jahr nicht, ehrlich gesagt. So, keine Ahnung. Wobei irgendwie das Team ja dieses Jahr schon insgesamt super stark fährt. Ja. Aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. So,
die haben noch George Bennett dabei auch, oder?
Ja, also ich glaube, also es gibt, also ich finde, das Rennen ist mega offen. Also so, ich glaube, es gibt nicht viele Siegkandidaten, also die wirklich, also wo man dann sagt, okay, das ist, aber so fürs Podium finde ich es mega offen.
Aber also, George Bennett hat auch eine zu radikale Einstellung gegen Doping, um eine Grand Tour zu gewinnen.
Ich finde George Bennett auf jeden Fall geil. Also ich würde George Bennett wünschen, dass er da in die Top 10 fährt. Der war bei der, ich glaube, Kalifornien-Rundfahrt hat er schon richtig gut aufs Pedal gedrückt. Und ist ja immer, der war jetzt, glaube ich,
steht
auch...
Steht der jetzt in deiner Liste mit drin?
Nee, der steht nicht drin. Ich habe den nur bei Jumbo Visma noch genannt dazu.
Ja, okay, der steht auch nicht umsonst nicht da drin, weil drei Wochen bei dem wird halt einfach nie passieren, glaube ich.
Gucken wir mal. Geraint Thomas.
Kann gewinnen.
Stimmt, den gibt's ja auch noch. Ist für mich jetzt eigentlich... so vom Papier her der Top-Favorit, aber man weiß halt nicht so, wie die Form ist. Und da glaube ich eher, der ist da ganz weit davon entfernt, wo der letztes Jahr war. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass der ansatzweise um den Gesamtsieg mitfährt, ehrlich gesagt.
Ich sag da auch, wie Quintana, der hat letztes Jahr super Glück gehabt, super starker Fahrer, kann eigentlich immer alles, wenn alles stimmt, aber der hat doch fünfmal probiert, eine Grand Tour zu gewinnen. Vorher hat sich immer auf die Fresse gelegt oder es war irgendwas. Und diese Konstanz hat er eigentlich grundsätzlich nicht. Wenn mal kurz alles klappt, dann kann er das machen.
Also da bei zwei Tour de France vorher, mindestens, hat ein Tag immer gefehlt. Es war am Ende. Und er hat er letztes Jahr ausgebügelt bekommen. Also ich finde schon, dass er jetzt letztes Jahr bewiesen hat, dass er über drei Wochen performen kann.
Ja,
und
das sage ich
vorher,
auch gar nicht. Aber er hat sich einfach super oft auf die Fresse gelegt.
Aber nicht in der Tour. Das war bei anderen Rennen davor.
Der Tour durfte er ja nie selber fahren. Da war ja immer für die anderen eingeplant.
Beim Giro hat er einmal probiert, auf Gesamtwertung zu fahren. Also ich will damit nur sagen, dass die Versuche, die er hatte und wo er dann als Helfer unterwegs war, hat er jeweils immer nur einen Tag gehabt, bevor letztes Jahr, wo er eingebrochen ist und selbst danach war er auch wieder stark. Also ich traue es dem schon zu. Also das ist halt der Erfahrenste, ne? Das ist halt der schon mal so eine Grand Tour gewonnen hat. Ich meine, Nibali fährt, glaube ich, auch.
Das ist jetzt die letzte Nummer, die kommt.
Ja, und den kann ich halt gar nicht einschätzen. Der war auf einmal so stark beim Giro.
Das ist wieder mein Tipp, ehrlich gesagt, auch wenn es nur so ein Sicherheitstipp ist. Der Typ bricht halt nie ein. Das ist so der von den ganzen Leuten, die da mitfahren, wo du eigentlich von ausgehen kannst, der fährt die drei Wochen durch. Und zum Beispiel so ein Bernal, würde ich sagen, so stark genug ist der zu gewinnen. Aber ob der es schafft, das drei Wochen durchzuziehen, weiß man halt noch nicht.
Hat der letzte durchgezogen übrigens.
Ja, ich glaube auch bei dem, der könnte vielleicht noch durch so einen taktischen Fehler irgendwie Zeit verlieren. Ansonsten schafft er das auf jeden Fall, Bernal. Wer da jetzt komplett fehlt in der Liste ist Richie Porte, ne?
Ja, vielleicht habe ich den auch übersehen. Ich glaube, der war dabei irgendwo.
Der war ja für mich eigentlich so, wenn man mal zurückblickt, der war fast in jedem Jahr, hat er zu den stärksten Fahrern gehört, aber der hat es halt irgendwie auch nie geschafft, das
ist echt nicht dabei.
Ins Ziel zu bringen, ne?
Ja, aber...
Und... Wer jetzt ja noch aus der Versenkung wiedergekommen ist, TJ van Garderen.
Ja, aber ey, never ever.
Aber ich find's geil, wie die Leute den auch teilweise haten, so, ne? Weiß ich nicht, weil er teilweise so gehypt worden ist.
Da muss er zwei Interviews zu viel geben bei der Tour zu irgendwelchen amerikanischen Medien und dann hat er ja schon einen Nervenzusammenbruch und dann war's das wieder.
Ja, bleibt spannend, wer dieses Jahr die Tour gewinnt. Also können wir uns jetzt irgendwie auf einen so wirklich einigen?
Also Uran Bernal, sag ich.
Dann bleibe ich bei Kolumbien. Ich sage, ein Kolumbianer gewinnt dieses Jahr die Tour.
Gehe ich auch, sage ich auch. Ja.
Kolumbianer. Ich bleibe bei Nibali.
Einfach Nibali, Groupie, Kopf, von Kopf bis Fuß.
Knesi, magst du Spaghetti-Eis?
Jo, beste Eis, oder?
Ja, hol ich mir gleich mal.
Ja.
Gut.
Hol ich mir gleich.
Gewinnt Bernal?
Ich fände es eine richtig geile Überraschung, wenn Bernal gewinnen könnte. Und wenn ich tippen müsste, wäre ich so, dass ich auch teamintern tippe und dann auch gerne auf Bernal, ja.
Team Ineos fährt dann gar nicht für Geraint Thomas, sondern für Bernal, oder?
ich denke, man sollte sich da nicht wirklich festlegen. Es gibt halt einfach viel, viel mehr taktische Möglichkeiten für so ein Team. Und dass jeder auch die Angst hat, heute könnte eine Attacke von dem anderen kommen und du musst zwei Leute beobachten. Insofern würde ich mich da jetzt vorm Rennen gar nicht als Team festlegen und sagen, du bist unser alleiniger Captain, sondern würde das Rennen da entscheiden lassen.
Nachdem wir jetzt gerade schon Tour de France 2019 besprochen haben und mögliche Ausgänge davon und die Contender davon, von denen einer fehlt, haben wir heute den sehr spannenden Gast, für mich auch sehr spannenden Gast, Christian Knees da. Hallo.
Hi.
Der da nämlich schon gefühlte Jahrzehnte in England fährt und die Jungs dann auch persönlich kennt. Für mich auch irgendwie so ein, ich weiß nicht, es ist irgendwie spannend. So, man kriegt wenig mit von dir, man kennt dich noch so, also ich kann das ja jetzt so aus der Radfan-Perspektive sagen, von den Milram-Zeiten und danach war es geil und du warst irgendwie immer so eine Macht, aber man kriegt in Deutschland nicht viel davon mit. Oder nehmt ihr das anders wahr?
Ich muss gerade mal kurz gucken. Seit 2011 wärst du schon bei Team Sky. Also das habe ich jetzt wirklich nicht
seit
so...
Seit 2011, seitdem Milram aufgehört hat. 2010 war ich noch bei Milram. Bin jetzt im 9. Jahr, bin damit auch schon Viertdienstältester bei Sky, beziehungsweise okay. Jetzt Ineos. Was eigentlich ja schon eine ganz schöne Leistung ist. Und warum ich vielleicht, also ich weiß nicht, warum ich nicht wahrgenommen werde hier in Deutschland, so wie du das siehst. Ja,
wahrgenommen will ich gar nicht sagen, aber es wird jetzt halt nicht irgendwie, finde ich, so konkret über dich berichtet.
Ja,
aber
gut, was ja vielleicht auch, was ja wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass ich in diesen ganzen 9 Jahren nicht einen Sieg geholt habe, sondern halt wirklich nur durch konstant gute Helferdienste geglänzt habe und
Da ruft gerade die deutsche Radsportpresse an.
Wahrscheinlich.
und fragt nach einem Interview mit Christian Knees. Ja, also das brauchst du ja nicht so runterzuspielen. Ich meine, wie viele Grand Tours warst du im Siegerteam jetzt dabei in den 9 Jahren?
Im Siegerteam bin ich gefahren 4 Grand Tours. Eine Tour mit Bradley Wiggins, eine Tour mit Chris Froome. Was eigentlich, was mich auch besonders stolz macht, ist das Triple mit ihm geholt zu haben. Als einzigster Helfer war ich bei allen 3 Rundfahrten dabei, die er hintereinander gewonnen hat. Was dann Tour 2017, Vuelta 2017 und der Giro war. Und ich hatte immer schon mal vorgehabt, alle wirklich in einem Jahr zu fahren, zu sehen, wie das ist. Gut, jetzt war es nicht genau ein Kalenderjahr, aber immerhin aufeinanderfolgende Editionen. Und das war schon was Besonderes, das mit ihm da gemacht zu haben und das dann auch noch als einziger bei allen wirklich dabei gewesen zu sein.
Ist krass und ich glaube, jeder weiß, bei Sky fährt man nicht im Grand Tour-Team, wenn man nichts drauf hat. Das ist nämlich schon...
So ist das definitiv. Gut, jetzt für die Tour weiß ich definitiv, dass ich nicht dabei bin. Ich habe jetzt den Giro schon in den Beinen. Aber da werden jetzt einige noch zittern. Wir sind gerade in der Woche, wo nominiert wird. Es stehen normalerweise jetzt um den Zeitraum noch 12 Leute im Aufgebot für 8 Plätze. Und keiner weiß es definitiv, außer wahrscheinlich ein Bernal und ein Garvin Thomas, dass sie fahren werden. Und da gibt's schon noch einige, die zittern und bis zum letzten Moment. Und gerade dann so dieser Wackelposten dann auf Stelle 7, 8, da weißt du manchmal erst eine Woche vorher, dass du fährst. Du bereitest dich wirklich ins Blaue vor. Und ist nicht nur bei uns so, ist wahrscheinlich auch bei den anderen Teams so. Aber bei uns ist natürlich durch den Kader der Mannschaft natürlich ganz extrem.
Aber dich können die jetzt trotzdem auch noch anrufen, wenn die jetzt noch ein paar Ausfälle haben. Ich meine,
Was hoffentlich nicht passiert,
aber so nehme ich dich nämlich wahr. Also irgendwie, Knesi, kannst du immer zu jeder Tages- und Nachtzeit zu jeglicher Jahreszeit anrufen und er kann morgen eine Grand Tour starten.
Ja gut, also das stimmt schon. Auch jetzt gerade die letzte Rundfahrt, die ich gefahren bin, Route Süd, habe ich 3 Tage vorher Bescheid bekommen. Der sportliche Leiter Brad Lancaster meinte, ich könnte Christian gebrauchen bei dem Rennen, hast du nicht Bock zu fahren? Ja, warum nicht? 3 Tage Vorbereitung, mental auf dem Rennen, kein Problem und bin nach Südfrankreich geflogen und bin eigentlich das Rennen sehr gut gefahren und hat auch wirklich Spaß gemacht und war jetzt auch nochmal eine gute Vorbereitung auf die deutsche Meisterschaft nächste Woche. Also ich denke schon, dass ich eigentlich allzeit bereit bin und selbst wenn sie mich jetzt noch für die Tour anrufen würden, glaube ich, könnte ich fahren, ja.
Aber machst du das denn wirklich so, dass du die ganze Zeit voll im Saft stehst, so im Training, ne? Oder machst du das mittlerweile alles so ein bisschen über die Erfahrung mit Auge auch?
Natürlich, Erfahrung hilft sehr viel. Bin jetzt schon einige Jahre im Geschäft und da kannst du sehr viel mit Erfahrung machen, aber es war schon immer eigentlich so, dass ich ein sehr konstanter Fahrer war und eigentlich konstant gut mit Höhen ab und zu mal drin, aber eigentlich wirklich nie schlecht. Und insofern kann ich eine gewisse Grundleistung immer abrufen.
Hast du einen Trainer bei Ineos oder trainierst du dich selbst auf eine gewisse Art und Weise? Weil ich kann mir vorstellen, so Rennfahrer wie du bist, ist wahrscheinlich auch schwierig mit deiner Erfahrung da, dass so ein Trainer dir strukturelle Pläne ausgibt und du die zu 100% befolgst, auch im Hintergrund, dass du Familie hast und ja, wie du auch einen gewissen Erfahrungsschatz hast.
Ja. Mittlerweile ist es ja so bei allen World Tour Teams, dass Trainer dort engagiert sind und die auch mit den Sportlern zusammenarbeiten müssen. Und bei uns ist das auch nichts anderes. Und bei uns ist das ja alles nochmal eine Nummer sportlicher und mehr gesteuert. Und ja, ich habe einen Trainer bei Ineos, Spitzname Wok. Mit dem arbeite ich erst seit diesem Jahr zusammen, hab gewechselt, weil ich einfach nochmal neuen Input haben wollte. Vorher mit Milram, da habe ich wirklich immer einfach nur so ein bisschen laut, einfach nur drauf los trainiert, habe mir selber so ein bisschen meinen Plan zurechtgeschrieben und bin dem seitdem ich bei Sky bin und jetzt bei Ineos halt wirklich in dieses strukturierte Training richtig eingestiegen. Und ich wollte es letztes Jahr nochmal probieren vor der Deutschlandrundfahrt einfach ohne diese Struktur zu trainieren, habe da auch die Freiheiten von meinem damaligen Trainer bekommen. Hat nicht funktioniert. Ich musste mir selber meine Intervalle und alles dann richtig zurechtschreiben. Also, aber das funktioniert gut. Das ist alles mit Kommunikation zu bewältigen. Ich sage ihm, wie mein Plan für die nächste Woche aussieht, was familiär ansteht und dann versuchen wir das einzuarbeiten.
So, jetzt holen wir nochmal ein bisschen weiter aus. Es wird nämlich definitiv Leute geben, die deinen Namen vielleicht schon mal gehört haben, aber die eigentlich gar nicht wissen, wo du herkommst. Und wir haben es jetzt schon mal gesagt, und du hast gerade auch gesagt, bei Milram bist du gefahren, wie Fossi auch. Das ist so auch die Anlaufstelle der deutschen Profis unserer Generation. Und davor bei Wiesenhof,
glaube ich, nochmal.
Ne? Das ist auch so der Klassiker. Jetzt bist du von Milram zu Sky gewechselt. Sag mal die größten Unterschiede, die du dann erlebt hast in dem Jahr. Vielleicht zum deutschen Radsport, zu Team Milram, zu was auch immer. In welche Strukturen bist du da gekommen?
Naja gut, die Unterschiede sind jetzt eigentlich nicht so gravierend. Beide haben Fahrräder, beide Teams und einen Teambus. Und
sogar italienisch, ne?
Es ist eigentlich relativ gleich, was natürlich der Riesenunterschied bei damals dann Sky war. Ich habe... Als sie mich engagiert haben, war ja relativ spät, weil ich hatte ja zwischenzeitlich eigentlich noch für ein australisches Team unterschrieben. War auch schon im Trainingslager gewesen im November, was da nicht stattgefunden hat. Hatten finanzielle Probleme, UCI hat die Lizenz nicht genehmigt und bin dann erst Ende Dezember, am 24. Dezember, habe ich mit Dave Brailsford telefoniert. Das war wirklich ein Weihnachtsgeschenk dann zu dem Zeitpunkt und bin zu Sky und habe mir dann auf der Internetseite mal die Mannschaft angeguckt und das war ja dann wirklich das Who is Who des Radsports. Und diese Mannschaft, was bei uns halt ist, und das ist von damals bis heute geblieben, es gibt nie irgendwelche Debatten, wer zum Beispiel zuerst seine Arbeit verrichtet oder sonst irgendwas. Es wird halt einfach immer an einem Strang gezogen. Jeder weiß, warum er da ist, wofür er trainiert hat. Und ja, das ist es halt einfach. Ich glaube, das ist so das größte Geheimnis dieser Mannschaft, diese mannschaftliche Geschlossenheit wirklich.
Wie denkst du, kommt die zustande? Wie schaffen die das im Vergleich zu anderen Teams? Also man weiß ja einfach so von manchen Teams, die haben einfach so einen chaotischen Ruf und das geht ja bis in die höchste Liga des Radsports bis heute.
Aber genau das nehme ich halt auch wahr bei Sky und Ineos. Das ist einfach super strukturiert, durchgeplant, aber auch nicht so, dass es... Es wirkt für mich zumindest nicht unsympathisch. Für manche mag es das wirken.
Ja, es ist halt so, wirklich, wenn du Fahrer siehst, wenn du jemanden siehst wie einen Michael Kwiatkowski, das ist ein Fahrer, der hätte in jedem anderen Team seine eigenen Rechte, der könnte Etappen gewinnen, der könnte in der Tour de France in die Top Ten fahren. Aber er weiß halt, warum er bei damals Sky, jetzt Ineos ist. Es ist, um Froome zu helfen. Und er hat halt wirklich gesagt, ich möchte eine Rundfahrt gewinnen als Helfer. Das ist mein großes Ziel für 2017 war das, wo wir zusammengefahren sind. Und da gab es Etappen, da hätte er locker gewinnen können oder zumindest in die Top Ten oder was auch immer machen können. Er hätte es zumindest probieren können, aber er hat nicht einmal gefragt. Und das ist halt, weil es geht darum, es gab diese Etappe, wo Froome wieder ins Gelbe fährt, 15 bis 20 Sekunden rausholt. Und das wäre eine perfekte Etappe für ihn gewesen. Aber wirklich, dieses eine Ziel steht halt im Vordergrund bei uns. Und da hält sich halt jeder dran. Und das ist halt wirklich unsere Stärke.
Ja gut, man muss natürlich wahrscheinlich auch ehrlicherweise sagen, dass diese Ruhe im Team halt auch mit Geld bezahlt wird. Ne? Das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen, dass man hört natürlich nur die Zahlen, die immer irgendwo im Raum stehen, aber dass solche Fahrer wie Kwiatkowski, Froome, ja gut, Froome ist ja eh the big dog, aber halt so der Rest natürlich auch in dem Team ist und dementsprechend auch entlohnt wird, dass sie ihre Beine stillhalten.
Die Zahlen,
was natürlich auch richtig ist.
Die ja? Zahlen nicht mit Powerbar-Gel und Hotel-Shampoos?
Nein, aber so eine Ruhe von so einem Fahrer kommt ja auch dahin, dass er halt dementsprechend bezahlt wird. Also definitiv. Der ist ja Kwiatkowski, wenn er eine Etappe gewinnen kann, und darauf halt verzichtet, das muss halt dafür auch entlohnen. Also ja, umsonst hat Sky die besten Rennfahrer im Team oder Ineos.
Ja. Kann ich dir natürlich recht geben, aber wenn du nicht, wenn du nicht, leider nicht. Ich bin wahrscheinlich der unterbezahlteste.
Jetzt am Schluss anstieg.
Aber es ist halt auch die Sache. Du weißt, wenn du für dieses Team unterschreibst, worauf du dich einlässt. Du weißt. Genau. Du wirst nicht dorthin kommen, wenn schon Chris Froome da ist und auf einmal der nächste Tour de France-Sieger sein. Und deshalb denke ich, jeder Fahrer, der bereit ist, dorthin zu gehen, der weiß auch, dass er ziemlich wahrscheinlich in einer Helferrolle bei den meisten Rennen enden wird.
Gibt einem aber ja dann wahrscheinlich auch eine gewisse Ruhe. Also du hast nicht den Druck, in der Saison Ergebnisse zu fahren.
Ja, aber ich habe natürlich den Druck, ich möchte zu einem Rennen kommen, ich möchte erfolgreich sein und ich glaube, wenn ich diesen Wunsch aufgeben würde, selber auch mal was gewinnen zu wollen, könnte ich mich auch nicht so quälen im Training. Das ist trotzdem noch mein großes Ziel. Ich bereite mich jedes Jahr auf die Klassiker vor mit dem Gedanken, vielleicht ist dieser eine Tag dabei, wo für mich alles hundertprozentig läuft, wo ich das Glück von der ganzen Erde habe, in der Ausreißergruppe lande oder vielleicht auch die Verhältnisse in der ersten Gruppe so sind, dass wir mit ein paar Mann da sind und wir einfach spielen können und ich die entscheidende Attacke reite. Und würde ich daran nicht glauben, glaube ich, könnte ich auch nicht diese Leistung im Training bringen. Insofern würde ich nicht mal sagen, dass man sich da selber aufgeben muss.
Das ist ein guter Punkt. Auf jeden Fall.
Ja, finde ich auch interessant zu hören.
Ja, das war also bei mir, irgendwann habe ich das in meiner Karriere so ein bisschen vergessen, glaube ich. Deswegen hast du dann, da fehlen ja halt die paar Prozent. Also gerade das ist ja halt, ich meine, du bist ja jetzt schon 38. Wie gesagt, du fährst im neunten Jahr jetzt bei einem Team, was halt wirklich so das beste Team der Welt seit Gründung ist. Da gehört halt sowas dazu, ne, dass man halt über die Jahre auch konstant irgendwie das aufrechterhält und das wäre auch so eine Frage schon noch von mir gewesen, so, ne, wie schafft man das so über den Zeitraum, weil ich meine, ich glaube, wir haben letztes Jahr mal bei der Deutschlandtour gesprochen, hast ja auch relativ wenig Renntage gehabt im letzten Jahr, wie man das dann trotzdem schafft, halt wirklich abrufbar zu sein, so, ey, Christian, übrigens morgen Tour, musst du noch mitfahren oder halt irgendwas anderes, ne?
Ja gut, das...
Aber wie du sagst, ne?
Natürlich bei mir ist jetzt noch eine Sache dabei, ich habe halt einfach Riesenspaß an dem, was ich mache und da fällt es mir natürlich einfach, rauszugehen, zu trainieren. Es gibt natürlich auch schlechtere Tage mal, wo man sich ein bisschen mehr quälen muss. Aber prinzipiell ist Radfahren noch meine große Leidenschaft. Und ich bin mehr als glücklich, dass ich mit dem, was ich als Hobby irgendwann mal als kleiner Junge angefangen habe, immer noch mein Geld verdienen kann. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, Wie du sagtest, mit 38 bin ich jetzt schon in einem gehobenen Alter, habe relativ viel Erfahrung, die ich auch mittlerweile gerne oder eigentlich schon immer gerne, aber natürlich jetzt umso mehr an die junge Generation weitergebe, was jetzt auch gerade beim Giro meine Aufgabe war. Wir waren mit einem Team dort am Start, Durchschnittsalter 25 und ich war mit 38 da drin. Also kannst du dir ja vorstellen, wie sehr ich das runtergezogen habe, das Durchschnittsalter. Aber meine Aufgabe war halt auch, neben den Helferdiensten dort, halt einfach den Jungs zu zeigen, wie man durch so eine Rundfahrt kommt. Für viele war es die erste, wie man sich verhält, ein Vorbild zu sein und wirklich entscheidende Tipps zu geben. Und das war natürlich, das macht Spaß, aber das ist auch motivierend, weil ich möchte trotzdem noch gut genug sein, um meine Rennen fahren zu können. Und das heißt, dass ich auch besser sein muss als die Jungs, die jungen Fahrer. Und insofern kann ich da auch wirklich sehr viel Motivation draus ziehen. Natürlich helfe ich ihnen gerne, aber ich muss halt trotzdem besser sein, dass ich auch noch zu meinen Rennen komme.
Ich finde das ganz geil, dass du schon so lange dabei bist und auch gerade so irgendwie dann jetzt so, ich weiß nicht, ob du es auch so wahrnimmst, aber für mich ist es gerade extrem so ein Generationenwechsel, so die letzten 2 Jahre und jetzt. Na, jetzt bist du in so einem Team, wo so ein Bernal, so ein Sivakov fährt und die können jetzt langsam echt die großen Namen der letzten Zeit gefährden, beziehungsweise man traut denen jetzt schon wirklich zu, irgendwie schneller zu fahren als die, und das war ja doch lange nicht der Fall. Also die letzte Ära, Froome jetzt, die hat jetzt auch ein paar Jahre gedauert, der war immer für mich unschlagbar, wenn er auf dem Punkt fit war und nicht gestürzt ist. Im Moment finde ich, wird das spannend, weil es einfach viele gibt, die
aber
gewinnen können.
Da stellen wir bei Froome, ne, hast ja. du eben noch irgendwas dazu gesagt, warum heißt eigentlich Froome Dog? Gibt es da irgendeinen Grund? Einfach nur, ist das einfach nur so?
Das weiß ich jetzt auch nicht. Das muss dann noch vor meiner Zeit liegen.
Okay, und ist der denn wirklich so viel besser als alle anderen? Ich meine, Geraint Thomas hat die letzte Tour de France gewonnen. Jetzt so ein Riesenskandal, dass der ausfällt, Froome, ja, aber man hat ja immer noch den Vorjahressieger da, im Kader. Ja, und du sagst auch gerade so, jeder, der in das Team kommt, der weiß, der wird bei der Tour für Froome fahren müssen. Also ist der echt nochmal so viel besser als alle anderen, oder?
Ja, er ist schon. Ich meine, jeder, der Rad fährt, der weiß ja auch, es ist natürlich viel, was man sich erarbeiten kann oder prinzipiell im Sport. Aber es gibt halt einfach nur mal Leute, die sind für den Sport, den sie machen, sind sie halt einfach nur mal perfekt vom Körperbau. Nehmen wir einen Phelps, der einfach fürs Schwimmen gemacht ist und dann zufällig beim Schwimmen landet. Und so einer ist halt Froome auch. Er hat eine gewisse Größe, also Körpergröße, dadurch natürlich auch eine gewisse Hebelkraft, ist aber trotzdem nur so ein Hämpfling. Also der bringt halt das Beste aus zwei Welten, aus der Klettererwelt und aus der, ich habe doch noch eine halbwegs gute Körpergröße-Welt. Wo ich dann meine 80 Kilo den Berg hochschleppen muss, ist er mit seinen unter 70 natürlich weit vorne mit dabei. Und ich hatte das auch mal grob ausgerechnet in einem Trainingslager, als ich seine Wattwerte hatte und meine Wattwerte und wie viel ich hätte fahren müssen, um mit ihm da hochzufahren, war ich aber weit im Capacity-Bereich. Also es wäre eigentlich gar nicht möglich gewesen für mich. Und er ist halt einfach nur mal eine Ausnahme-Athlet.
Was mich ja eigentlich schon interessiert, ich meine, ich bin damals nach der Milram-Zeit, sind wir eigentlich beide nach England gegangen, ich zu Endura Racing, zum Continental-Team und du halt zu Sky damals. Und für mich war das ein riesen Kulturschock. Also halt so die Arbeitsweise, selbst von so einem kleinen britischen Team. Wir hatten natürlich auch einige Betreuer, die von World Tour Teams kamen und auch Fahrer. Von daher war da auch schon eine gewisse Professionalität da. Aber der ganze Umgang mit den Fahrern, Kommunikation, Renntag, also eigentlich so in vielerlei Hinsicht komplett das Gegenteil zu dem, wie wir es bei Milram hatten.
Also die Briten, das muss man neidlos anerkennen, die haben auf jeden Fall einiges richtig gemacht. Gerade was auch die Nachwuchsförderung im Verband angeht und auch die Integration des Nachwuchses in unser Team. Da die Leute, die zu uns hochgekommen sind über die Jahre, die kannte man alle schon, weil die schon immer Trainingslager mit uns im gleichen Hotel hatten, mit der Nationalmannschaft und so Sachen. Und halt einfach, da haben die wirklich Sachen sehr gut gemacht. Aber ein wirklicher Schock oder was auch immer, was es jetzt wirklich nicht. Also ich finde bei Milraben, es war eine tolle Zeit und ich möchte sie nicht missen. Also mir hat es damals wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Rennfahren dort. Und war auch mit so eine Zeit, wo ich sehr viel selber experimentieren konnte, welche Rennen für mich gut sind, wo kann ich mich weiterentwickeln und auch viel auf eigene Kappe gefahren bin. Und wo ich halt auch gemerkt habe in der Zeit, ich kann gut sein, aber zu einem Topfahrer, der viele Rennen gewinnt, wird es bei mir nicht reichen. Insofern war das gut für mich, dass ich danach natürlich auch einfacher die Helferdienste übernehmen konnte, weil das was war, wo ich wirklich gut drin bin. Alle Teams passen sich an. Ich meine, Sky, als Milram aufgehört hat, gab Sky erst ein Jahr. Aber dann hat Sky angefangen, sich nach dem Rennen auszufahren. Und schwuppdiwupp, alle anderen Teams machen es auch. Und ganz viele andere Sachen. Ich glaube, wenn es Milram weitergegeben hätte, hätten die sich auch über die Jahre dann natürlich angepasst. Also das machen eigentlich alle Teams im Moment, dass man immer guckt, was macht der andere? Das ist so dieses Radsport-typische, glaube ich. Immer viel links und rechts gucken. Ah, guck mal, der geht ins Eiswasser, dann gehen wir auch ins Eiswasser. Und so Geschichten, ne?
Ja, ich glaube, Sky war ja so mit eins der ersten Teams, die mal abseits des Radsports links und rechts geguckt haben.
Ja, das auch. Ich meine, mit Tim Carrison, der jetzt mittlerweile im Management arbeitet, der hat die ersten Jahre hat er nur so ein bisschen beobachtet, aber der kam von einem Schwimmhintergrund, Australier, war dort schon sehr erfolgreicher Trainer, hat sich erstmal nur ein, zwei Jahre die Sache angeguckt und die ganze Zeit überlegt, wie kann ich es verbessern und ist dann halt mit ein paar anderen Trainingsplänen rausgekommen. Heutzutage fährt jeder so. Und so gibt es halt viele, viele Kleinigkeiten. Oder eine andere lustige Geschichte so mal nebenbei ist, manchmal verarschen sie sich auch gegenseitig. Also ich weiß hier, ich habe viele Jungs, die in der Nizza-Gegend wohnen und dann trainieren sie mit anderen und dann unterhalten sich so ein bisschen gegenseitig an, jetzt machen wir ja die Zwiebeldiät und so weiter. Und immer genau so laut, dass die anderen Fahrer das auch mithören, dass sie dann nach Hause fahren und dann wahrscheinlich erstmal gucken, was die Zwiebeldiät ist, so ungefähr.
Und was ist die Zwiebeldiät?
Einfach nur eine Verarschung, ne?
Linus Gerdemann, ja. Der hatte ja schon immer die Aprikosendiät empfohlen.
Die kenne ich nicht, ne.
Alles essen außer Aprikosen.
Hätte er mal lieber mit Schokolade machen sollen.
Ist dir irgendwas so jetzt im Bewusstsein, was der deutsche Radsport lernen könnte von Großbritannien?
Ja, dafür ist es halt leider schon ein bisschen zu spät. Ne? Also ich meine, wir haben im Moment, wir haben das damals wirklich verpasst, in dieser Hochzeit, als jeder aufs Rad steigen wollte, verpasst wirklich den Nachwuchs zu fördern. Und man sieht es leider heutzutage bei den Rennen. Wir hatten gerade erst vorletzte Woche Radrennen in Rheinbach. Und da werden dann leider die U13, U15 und U17-Klasse werden dann halt zusammengelegt und müssen in einer Runde auf einem 1,3-Kilometer-Kurs zusammenfahren. Und wir kriegen gerade mal 30 Leute zusammen. Das ist halt... da ist halt leider irgendwas in der Akquise der Nachwuchstalente schiefgelaufen. Ich habe jetzt dieses Jahr habe ich angefangen, ich hatte immer die Idee, wir waren damals in Rheinbach, waren wir wirklich sehr erfolgreich in meiner Junioren-Jugendzeit und habe meinem Vereinsvorsitzenden immer schon gesagt, wenn es irgendwann mal so eine Idee gibt, das wieder aufleben zu lassen Richtung Bundesliga-Team, dann bin ich dabei und haben jetzt dieses Jahr angefangen, das mit einem U19-Team zu machen und ich hoffe, dass wir es auch über die Jahre jetzt in eine U23 ausbauen können und bin halt einfach dabei und versuche denen irgendwie so ein bisschen zu helfen und auch mit Rat und Tat zur Seite zu stehen oder vielleicht auch den einen oder anderen Sponsor mit an Land zu ziehen und da ist halt leider viel verschlafen worden, denke ich.
Also ich sehe da gerade eigentlich eher so, dass Deutschland der Vorreiter von Großbritannien war, in dem Sinne, dass Jan Ullrich damals die Tour gewonnen hat, ein riesen Radsportboom in Deutschland war und das gleiche jetzt irgendwie ja mit Wiggins und natürlich jetzt Froome und Thomas genauso ist. Und der Unterschied, dass nur noch parallel halt irgendwie, dass die alle aus so einem Förderprogramm letztendlich entsprungen sind, was es in Deutschland halt nie gegeben hat. Ne?
Aber das stimmt aber nicht, das stimmt nicht. Nee, das war ja andersrum.
Paul zuerst.
Das war ja andersrum. Das ist ja, Froome kam ja nie aus diesem richtigen Förderprogramm und das Förderprogramm gab es ja weit vor dem, bevor es Sky gab, bevor dieser Erfolg da war. Der Erfolg beruht ja im Prinzip auf diesem ganzen Track-Programm, was irgendwann, glaube ich, an Anfang 2000 gegründet wurde.
Olympia 2012 war ein Auslöser, denn vor acht Jahren, vor Olympischen Spielen pumpt man unheimlich viel Sportförderung.
Aber das hat ja nichts mit Sky in dem Sinne zu tun und es war halt ein Riesenprogramm und das müsste man bei uns halt erstmal.
Ich warte die ganze Zeit mal wieder auf Olympische Sommerspiele, dass mal wieder Sportarten gefördert
wird
werden.
Doch gerade, passiert aktuell gerade.
Ja.
Radrennbahn in Köln, anderes Thema, vielleicht mal zum späteren Zeitpunkt. Aber das Ding ist nämlich ja genau, was Christian gerade gesagt hat, irgendwie uns bricht es halt jetzt komplett in den Nachwuchsklassen weg und das hat das, ja, aber wo fördern das denn die Briten
ja,
so?
Ja, aber was, also, ne? Also zum einen halt wirklich jeder Brite, der bei uns im Team ist, kommt eigentlich aus dieser Akademieförderung.
Aber die sind ja schon älter, ne? Das meine ich, oder?
Ja, aber auch die Jungen.
Ja?
Also auch ein
Theo.
Aber ab welchem Alter werden die dann in Großbritannien wirklich gefordert? Also wie ziehen die da jetzt irgendwie den ganz jungen Nachwuchs?
Also schon, die gehen in die Schulen.
Ja.
Die gehen, also das ist bei denen, also 100% weiß ich, weil ich weiß Chinesisch mehr, aber die gehen halt schon, jeder Bezirk oder Region hat halt einen einzelnen Trainer und die gehen in die Schulen, machen da so Tests, so Lizzie Armistead wurde zum Beispiel darüber entdeckt, oder Lizzie Deignan jetzt, dass die halt in der Schule so Parcours, wie auch immer, haben die Stück für Stück rausgefiltert und dann irgendwann sind die halt U17, U19 ins Elite-Programm reingerutscht und dadurch raus. Mhm. Also du musst halt an die Schulen gehen. Auch ist U19 ist eigentlich schon fast zu spät, weil da kriegst du keinen mehr richtig zum Radsport hin. Du musst die halt irgendwann, wo diese Entscheidung ist zwischen Party, Alkohol, Mädels, Fußball, da musst du die eigentlich kriegen und das ist U15, U17 eigentlich auch schon. Du musst die davor eigentlich schon zum Radsport holen. So, und das ist halt das Schwierige. Und dann, dafür gibt es in Deutschland kein Konzept. Und das ist das
Warum
Problem.
Funktioniert das nicht parallel?
Ja, eine andere Sache, die es halt auch noch gab.
Ja, es gibt kein Konzept. Ich verstehe gerade nicht, was du sagen willst, Stoffi.
Ja, Pubertät und Radfahren und so, das muss doch irgendwie unter einen Hut zu bringen sein, oder nicht?
Ja, anscheinend nicht. Also du musst die Leute irgendwie bei Laune halten. Ich hatte ja auch keinen Bock zum Rad.
Das deutsche Konzept ist halt so, dann
es gibt
ist
keins.
Da der Radsporttrainer. Und der hat mit Pubertät relativ wenig zu tun.
Ja, aber eine andere wirklich eine Top-Sache, die es halt auch gab über die Jahre, die Skyrides in den verschiedenen Städten, was ich glaube waren bis zu 10, da wurden wirklich ganze Städte abgesperrt, ein Rundkurs. Jeder sollte mit dem Fahrrad da rumfahren, ein Riesen-Event. Wir haben immer 1, 2, 3 Profis je nach Verfügbarkeit dahin geschickt. Und halt wirklich, um halt einfach mehr Leute fürs Radfahren zu begeistern. Also es ging halt wirklich nicht darum, auch nur Leute für den Radsport zu begeistern, sondern auch Leute fürs Radfahren an sich. Und das siehst du halt auch, ich meine, hier siehst du auch viele Leute Radfahren, aber da ist es halt wirklich richtig, richtig viele Leute.
Ja, das ist halt, die fahren halt hier Rad und machen keinen Radsport. Das ist halt ein Riesenunterschied. Und ich glaube, es gibt in Deutschland kein Konzept und es wird in den nächsten Jahren auch keins geben, wo man immer nur auf den Elite-Bereich schaut und nicht guckt, wo eigentlich die Leute herkommen. Und du musst halt in Nachwuchsklassen brauchst du fähige Trainer. Du brauchst Leute, die Kinder begeistern können, bei der Stange halten. Ja, und die einfach motivieren. Und das ist halt, ich meine, ich sehe es ja auch selbst, wo ich jetzt bin, das gelingt halt nicht so gut. Und da wird das auch woanders in Deutschland der Fall sein. Das ist nicht so gut gelingt und da hätte ich als Kind auch gar keinen Bock drauf. Mein Trainer damals hat mir auch gesagt, ich soll lieber aufhören mit Radfahren, nur weil ich halt keinen Bock hatte, viermal die Woche zu trainieren. Aber ich hatte halt trotzdem auch Bock auf Radfahren, auf Radrennen, weißt du? Und das ist so, wie hältst du die Kinder halt bei Laune? Das ist immer die Frage. Und ich glaube, das haben die in England einen ganz guten Mix einfach gefunden. Natürlich, ab Junioren wird das mega professionell da drüben. Die sind in so einem Fördersystem drin, wo natürlich auch Millionen sind und wo die auch Druck haben. Aber bis dahin, glaube ich, wird das schon sehr gut balanciert.
Nächste Woche reden wir mit 187 Straßenbande und machen ein Förderprogramm mit denen auf.
Und dann versuchen wir das alles unter einen Hut zu bringen, ne?
Alles unter einem Hut.
Alkohol, Drogen,
richtig.
Rauchen. Ja, aber ich frage mich eher, wie so die Initialzündung, die fehlt mir gerade irgendwie so in Deutschland. Warum sollte jetzt überhaupt noch jemand Radrennen fahren? So, selbst wenn er mal zufällig eins sieht, dann fahren da halt irgendwie 30 Mann über drei Rennklassen verteilt. Ich kann mich noch genau daran erinnern, als ich mein erstes Radrennen mir so angeguckt habe, so, weil irgendwie, das war auch dann Ende 97, ne, da hat halt Ulle gerade die Tour gewonnen. Dann bin ich zum Radrennen, ich glaube, am Eigelstein gegangen und habe mir dann halt meine Rennklasse fürs nächste Jahr angeguckt oder halt auch die älteren Rennklassen. Und da fuhren dann halt 100 Fahrer oder mehr über den Rundkurs. Und da dachte ich so, okay, da will ich mitmachen. Aber wenn du da jetzt hinkommst, dann denkst du ja so, wenn überhaupt noch ein Radrennen in deiner Nähe ist. So, warum, wie begeistert man jetzt vielleicht so den Nachwuchs, überhaupt erstmal aufs Rad zu steigen und Radrennen zu fahren?
Ne? Ja, der Sport muss cooler werden. Also der muss halt wieder auf eine andere Ebene gehoben werden. Ich meine, früher gab es Social Media halt auch nicht und andere Dinge, die einen abgelenkt haben. Und Tinder, wie auch einige Anwesende hier ganz gut wissen, das kann sehr viel Zeit verschlingen. Deshalb, keine Ahnung, also ich glaube, man muss halt da einfach umdenken. Aber so wie die Radrennen momentan in Deutschland zum Teil veranstaltet sind, hätte ich auch keinen Bock, mich an die Strecke zu stellen und mir Helene Fischer den ganzen Tag anzuhören. Weißt du? Damit kriegst du halt auch keine jungen Kinder geil, an die...
Wenn ich jetzt nochmal so bei so einem Radrennen, so einem nationalen Radrennen in Deutschland bin, das ist so, als ob ich vor 20 Jahren da an der Rennstrecke gestanden hätte, da hat sich irgendwie gar nichts geändert, ne?
Nee, also es ist wirklich so, dass die Begeisterung ist noch da, wenn ein Radrennen stattfindet. Die Begeisterung ist da. Das Problem ist, dass wir keine Radrennen mehr haben. Ich bin 99 war ich Junioren, 2000 bin ich meine erste Amateursaison gefahren und damals war halt mein Glück, dass ich in der Nationalmannschaft war und ich dann auch schon die ersten Profirennen mitfahren konnte und davon gab es genug in Deutschland. Wir hatten eine Niedersachsen-Rundfahrt, eine Sachsen-Rundfahrt, wir hatten
Rheinland-Pfalz,
Regio-Tour,
Bayern-Rundfahrt
und Brandenburg-Rundfahrt. Die waren damals sogar noch teilweise 10 Tage lang, wurden dann später durch die UCI-Reform auf 5 Tage gekürzt. Aber wir hatten so viele Renntage in Deutschland, dass deutsche Teams eigentlich auch den Großteil ihrer Renntage in Deutschland fahren konnten. Und natürlich dieser Wegbruch, dieser Profirennen, wo dann natürlich auch Väter, die begeisterte Radfahrer sind, ihre Kinder mit hinnehmen können und die sagen, oh ja, das ist aber cool und das ist Spaß und das möchte ich auch mal irgendwann machen. Das fehlt natürlich und das ist halt sehr schade und jetzt haben wir zum Glück wieder eine Deutschlandrundfahrt seit letztem Jahr und ich meine, du warst auch da, Staufi, die war grandios, also es war, als wenn sie nie weg gewesen wäre. Und ich hoffe, dass sich das weiter aufbaut und dass halt auch Rennen wie eine Bayern-Rundfahrt, die noch lange durchgehalten hat und immer super war, wie auch alle anderen Rennen, top organisiert. Ich weiß, alle sind immer gerne in Deutschland Rennen gefahren. Dass davon einige Rennen wieder zurückkommen können. Das wäre so der erste richtige Schritt, wieder mehr Profirennen in Deutschland zu haben, um halt die Begeisterung von alt zu jung tragen zu können, glaube ich.
Ich nehme ja schon einen Aufschwung.
Das sind bei mir auch Sachen, an die ich mich erinnere aus frühester Kindheit. Wir waren im Italienurlaub und ich kann mich daran erinnern, dass dieses Feld da an mir vorbeigefahren ist. Das ist das erste Mal, dass ich wirklich eine Erinnerung an Radsport habe. Dann ist die Tour de France durch meinen Heimatort mal gefahren. An Rheinbach vorbei Richtung Koblenz, da war dann Etappenziel. Ich war beim Giro-Start in Köln. Gut, das sind jetzt internationale Rennen, wo ich dann war als Jugendlicher, aber das hat mich begeistert. Das war das, was ich machen wollte. Und ich glaube, das brauchst du auch, diese Erfahrung, um zu wissen, wo du hin möchtest.
Ja. Ich glaube, den Aufschwung, den du so meinst, das passiert halt in einem Alter, das weit über den Nachwuchs hinaus ist. Also das sind alles so Leute in unserem Alter, die halt auf einmal jetzt so super heiß sind, Rennrad zu fahren, die kaufen sich halt ein Rennrad. Und
ich finde auch, dass es so wieder, diese Dopingkacke halt einfach, es wird wieder gesellschaftsfähiger einfach. Man kann jetzt wieder drüber reden, ohne immer dieselbe Frage zu bekommen.
Sorry, ich dachte, du meinst einfach, Doping generell wird gesellschaftsfähiger, so wie in anderen Ländern auch. So, die Deutschen haben sich so langsam dran gewöhnt. Okay, ja, jetzt war da war wieder so ein Skandal in Erfurt, aber redet auch schon keiner mehr drüber, ne?
Okay, nochmal ganz woanders hin wieder, zurück nach England, zurück zu deiner Karriere. Ich will wissen, du bist 2011 da hingekommen, das war eigentlich Wiggins erstes großes Jahr, hätte er wahrscheinlich auch gewonnen, sah zumindest gut aus bis dahin. Was ist der für ein Typ? ich bin ein riesen Vigo-Fan eigentlich schon immer gewesen. Und es sah immer so aus, als wärst du eigentlich eher so Team Vigo gewesen.
Was ist er für ein Typ? Also er ist auf jeden Fall ein spezieller Charakter. Er kann sehr ruhig sein, er kann sehr unterhaltend sein. Was halt immer natürlich top war mit ihm, er hat immer nach mir gefragt. Also ich war sozusagen sein Mann. Er wollte mich in seinem Team haben. Er wusste, ich mache einen guten Job und hat mir da hundertprozentig vertraut. Auch wenn das dann 2011 nicht so ganz hingehauen hat und er da mit seinem Schlüsselbeinbruch raus ist. Das war natürlich nicht so optimal, aber dafür haben wir es dann 2012 dann umso besser gemacht. Und das war natürlich was Besonderes, dieses Vertrauen zu haben und halt wirklich, dass jemand auch sagt, er möchte dich dabei haben und explizit dich dabei erwähnt. Also das war schon gut. Wie gesagt, also er ist halt, er kann ein Entertainer sein, aber auch nicht den ganzen Tag, sondern hat auch seine ruhigen Seiten ab und zu.
Gut, die anderen Captains, Froome, Thomas, wie nimmt man die so wahr, wenn man sie persönlich kennt?
Ja, Froome und G, das sind die Jungs von nebenan sozusagen. Das ist nichts anderes als jedes andere Teammitglied. Zumal ich ja jetzt auch schon mit ihnen zusammen fahre, bevor sie sozusagen nicht berühmt, aber halt die Tour gewonnen haben und so herausragende Radfahrer waren. Mit Froome war ich mit Sicherheit, wann war das? In meinem ersten Trainingslager war es nicht mit dem Team. Eins meiner ersten Trainingslager mit dem Team war ich mit ihm auf dem Zimmer. Damals war es halt noch der Typ, der bei einer U23-WM den Funktionär umgefahren hat. Da gibt's dieses schöne Foto. Dem das Bett zu weich war und dann lieber auf dem Boden geschlafen hat. Und so sehe ich ihn heute immer noch. Also das hat sich jetzt nicht wirklich geändert über die Jahre. Also ja, einfach der normale Typ, den man einfach auch mal von der Seite anhauen kann.
Ja, geil. Wie gut.
Wie lange fährst du noch, Knesi?
Er muss ja nochmal was gewinnen, hat er gerade gesagt.
Ja, das kann noch dauern. Ich hoffe, Sonntag muss ich da nicht bremsen, aber keine Ahnung. Also ich habe jetzt noch nicht wirklich einen Plan aufzuhören. Dieses Jahr habe ich Vertragsjahr. Ich weiß auch noch nicht hundertprozentig, wie es nächstes Jahr weitergeht, aber ich hätte Lust zu fahren. Und ich glaube auch, dass meine Leistung dieses Jahr für das Weitermachen sprechen würde. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Klassikerkampagne, bin eines meiner besten Flandern-Rundfahrten gefahren. Und auch der Giro war super, trotz meiner Bronchitis, die mich hat ganz schön leiden lassen. Und insofern, ich weiß es nicht, wie lange ich noch machen möchte. Solange ich mit dem, was ich liebe, Geld verdienen kann, glaube ich, werde ich das weitermachen. Außer natürlich, irgendjemand hört jetzt zu und sagt, den brauche ich für meine Firma. Dann kann er sich natürlich auch gerne melden.
Also hast du auch noch keine Pläne für die Karriere danach?
Nö, nicht wirklich. Also ich glaube, da muss ich, ich muss irgendwas machen danach. Ich will auch irgendwas machen. Aber ich muss mir nicht den Kopf drüber zerbrechen, was das denn sein wird. Ich denke einfach, ich bin so ein Typ, und das lernst du auch über die Jahre. Wir fahren ja seit Jahren mit ein, zwei Jahresverträgen rum. Ich glaube, ich hatte nie einen Dreijahresvertrag. Dann gewöhnst du dich halt einfach daran, nicht zu wissen, was nächstes Jahr ist. Und so gehe ich dann auch an diese Geschichte mit dem irgendwann eventuellen Karriereende an. Es wird sich einfach was ergeben. Und wenn nicht, sitze ich zu Hause, mache den Hausmann und meine Frau geht arbeiten.
Vielleicht bist du nochmal Weltmeister dieses Jahr.
In Yorkshire, es könnte schwierig werden, aber wer weiß, wer weiß.
Was wären jetzt nochmal so konkret so Rennen oder Ziele, die du jetzt verfolgst gegen das frühe Ende deiner Karriere?
Ja, also es...
Also willst du nochmal hier so den Heymann machen? bei Paris-Roubaix, da, ich glaube, das ist so ein Rennen, das, da hast du schon eigentlich immer Bock drauf gehabt, ne?
Naja, Paris-Roubaix ist, ist ein Rennen, worauf ich Bock habe, aber es hat auch lange gedauert, bis ich Bock drauf hatte. Die ersten Jahre bei Milram habe ich mich immer so ein bisschen rausgestängelt, bin immer nur, damals war der Rennkalender noch ein bisschen anders, davor war dann das letzte Rennen Gent-Wevelgem. Bis dahin bin ich gefahren, habe dann immer gesagt, ah nee, Roubaix ist nicht so meins. Hatte noch die Bilder im Kopf, wie brutal das ist, Musseeuf mit seiner gebrochenen Kniescheibe da auf dem Kopfsteinpflaster liegen. Bis mich dann mehrere Leute wirklich beredet haben, ey, es ist ein super Rennen für dich. Und ich dann auch irgendwann angefangen habe, denen zu glauben. Und bin es dann gefahren, es hat wirklich Spaß gemacht. Und seitdem möchte ich gerne immer wieder hin. Und das ist auch ein Rennen, wenn man sich die Siegerliste dort anguckt, wo eigentlich am ehesten mal eine Überraschung passieren könnte. Insofern, solange man sich an den Start stellt, kann man gewinnen. Und nur wenn du nicht dran glaubst, hast du schon verloren. Insofern, wie ich schon gesagt habe, ich glaube dran, dass ich irgendwann nochmal was gewinnen kann. Und selbst wenn es nicht so kommen wird, dann ist es halt so. Also ist dann auch nicht schlimm. Der Fossi braucht sein Spaghetti-Eis.
Ich bin völlig unterzuckert. Du hast ja eben gerade erwähnt, du hast noch keine wirklichen Pläne für dein Karriereende, außer wenn jetzt irgendwie eine große Firma anklopft, dann überlegst du es dir eventuell mal. Aber reizt es dich nicht auch, irgendwie in die sportliche Leitung zu gehen, Management oder eine andere Funktion, um Radsport zu übernehmen? Weil mittlerweile ist es ja echt so ein bisschen so ein Trend. So, ich meine, jetzt aus der Milram-Zeit, ich bin schon sportlicher Leiter, Gerald kommt jetzt zurück, macht auch einen sportlichen Leiter. Also es ist ja schon so viele, Thomas Pfoten ist bei einem, Markus Pfoten, Entschuldigung, ist bei einem Team als Berater. Frösi habe ich auch schon im Auto gesehen, also es ist ja wirklich viele, die unterwegs sind.
Ja, also ich denke schon, dass das prinzipiell was für mich wäre. Ich habe es auch schon öfter gehört und ich meine, ich bin jetzt auch schon seit ein paar Jahren mehr oder weniger so als verlängerter Arm der sportlichen Leitung auf dem Fahrrad unterwegs, immer wieder Road Captain und darf da meine Entscheidungen da treffen. Insofern glaube ich, wäre das eigentlich was mir liegen würde. Prinzipiell wäre im Radsport weiterarbeiten eigentlich das, worauf ich am meisten Lust hätte, in welcher Funktion das dann auch immer sein würde. Aber ich das ist halt einfach mein Leben und das ist das, was mir Spaß macht. Und was das dann sein könnte und sein wird, wird sich dann, glaube ich, zeigen. Aber prinzipiell sportliche Leitung wäre schon was ich mir vorstellen könnte.
Wie wäre es denn mit Rennveranstalter? Also so eine Eifel-Rundfahrt wäre eigentlich mal gut. Und ich glaube, der Einzige, der sich hier eben noch besser auskennt in der Eifel als ich, das bist du auf jeden Fall.
Da könnten wir schon was richtig Fieses auf die Beine stellen. Dann vielleicht sogar noch mit so einem Finale in der Voreifel. Das dann noch so in Richtung, ein bisschen Richtung Köln und Großstädte, um vielleicht noch ein bisschen attraktiver zu machen. Da könnten wir schon eine richtig fiese Strecke auf die Beine stellen. Gute Rennen in der Eifel gab's ja schon mal. Oder gerade in letzter Zeit hatte ja Rad am Ring probiert, dort ein Profirennen zu etablieren. Da war jetzt nicht ganz so einfach leider. Dieses Jahr ist es nur noch ein Bundesliga-Rennen. Und gerade bei Eintagesrennen, bei neuen Eintagesrennen, die dann zu etablieren in einem Profikalender, ist, glaube ich, schwer. Da musst du schon
dann vielleicht Glück doch mit dem Termin rund haben. Um Köln mal endlich aus dem Bergischen wieder zurück in die Eifel.
Ja, das wäre doch was. Müssen wir nochmal mit Arthur sprechen.
Ja.
Aber das ist halt auch die Frage, ob es immer ein UCI-Rennen sein muss oder ob sowas wie damals Köln-Schuld-Frechen, was ja echt einfach auch schon Klassiker war. Ne? Ich meine, war ein mega Rennen, wenn du das gewonnen hast, dann war es ein guter Rennfahrer, ob man immer irgendwie für das ganz große streben muss oder sollte oder vielleicht einfach versucht, irgendein Rennen zu etablieren und es einfach als schöne Veranstaltung so stehen zu lassen, ohne den Willen zu haben, irgendwie noch mehr Hunderte von Tausend Euro in die Hand zu nehmen, um da irgendwie ein paar Teams, Profiteams an den Start zu bekommen, die eigentlich gar keinen Bock haben, da zu sein.
Mhm. Apropos nochmal Eifel, wie viele Coms hast du eigentlich in der Eifel? Gar nicht so viele, ne? Du fährst irgendwie gefühlt nie so richtig schnell die Berge rauf. Oder ist das richtig schnell und es reicht nur nicht?
Ich habe schon einige, habe aber auch vor ein paar Jahren aufgehört, meine Trainingsfahrten hochzuladen. Insofern kommen keine neuen dazu. Es hatte mich ein bisschen, auf einmal habe ich Mitteilung bekommen, dass Greg von Avermaet mir Coms abgejagt hat. wo ich dann dachte, was macht der hier in meiner Region so ungefähr? Hab dann auch mal gecheckt, also es war wirklich sein Profil, hab versucht, ihm da wieder welche abzunehmen, war auf dem besten Weg. Auf dem Live-Segment war ich 5 bis 10 Sekunden vor ihm. Und dann geht das Ding offline und der ganze schöne Segment war umsonst gefahren und das hat mich dann so frustriert, seitdem lade ich nichts mehr hoch.
Ja, aber wäre das nochmal so eine Ambition?
Bei den Comms, du fährst ja nicht immer Anschlag. Du weißt es ja selber im Training, wie oft fahren wir als Profis Anschlag einen Berg hoch? Das ist ja eher so in dem Mittel GA2, GA3 Bereich, wo wir uns viel bewegen, mit ein paar Spitzen gesetzt. Insofern, eine wirkliche Comm-Jagd passt eigentlich auch nicht ins Training rein.
Ja. Wobei das bei den Jüngeren ist das ja jetzt schon wieder so total der Trend, ne? Sich gegenseitig da die Zeiten wieder abzunehmen. Willst du da nicht nochmal richtig, für mich wird es eh schwer, bergauf irgendwo in der Eifel einen Komm zu holen, aber ich glaube, du hättest ja jetzt noch so die Form, um dann nochmal so eine Marke zu setzen. Ich weiß, dass Gerald so, der denkt so, dass ich nochmal so mit richtiger guter Form vielleicht nochmal den einen oder anderen Berg nochmal eine richtige Marke gesetzt habe, so für die Ewigkeit. Jetzt, wo du Form hast, vielleicht
machst du das nochmal. Was bringt mir das?
Ja, hallo, ich glaube... Das wird noch alles überleben.
Wie gesagt, ich habe schon länger nicht mehr geguckt. Ist Lindhoch, sagt dir das was? Mhm. Der Berg von Ahrbrück nach Lindhoch. Zumindest damals hatte ich dort die Bestzeit. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist. Hoffen wir mal, dass das eine für die Ewigkeit bleibt dann.
Okay.
Wer aus deiner kompletten Rennfahrerkarriere war so der coolste Typ, mit dem du Radrennen gefahren bist? Muss nicht aus deinem Team sein, kann irgendjemand sein. So, mit wem bist du am liebsten, wen hast du am liebsten im Peloton getroffen oder abends?
Es ist wirklich eine Frage, da kannst du jetzt nicht einen Namen drauf nennen. Also,
das ist aber eine Gelegenheit, da musst du einen Namen nennen.
Dann ist das eindeutig Fossi. Fossi, der erste Profi, der mit Mickey Mäusen zum Rennen kam, also diesen Kopfhörern, wie wir sie jetzt gerade hier aufhaben.
Wie er sie jetzt auch aufhat.
Der mich gezwungen hat, Paul Kalkbrenner zu hören und was ein ziemlich geiles Album war und ich das dann noch weitergehört habe.
Ja, Trendsetter, schon immer.
Ja, schon immer.
Ja, das glaube ich gern. Also gibt's da nicht eigentlich noch aus eurer gemeinsamen Zeit bei Miriam noch irgendwelche Anekdoten, die ihr jetzt noch mal hier auspacken könntet?
Ja, ich bin gar kein Anekdotenerzähler. Also kein
Anekdoten. Du warst nur bei allen dabei.
Alles schon rausgehauen, was ich über Fossi weiß jetzt gerade mit seinen Kopfhörern. doch. Warst du das nicht, der nicht mehr essen und trinken konnte, weil er eine taube Backe hatte?
Nee, das war bei Dauphiné, hatte ich eine Maulsperre drinne, weil ich so über den Punkt war, dass ich für 2 Tage konnte ich meinen Mund nicht weiter öffnen als einen Löffel Breite und musste dann quasi gefüttert werden. Und 2 Tage lang hat der Osteopathe von uns, der Bruder von Davide Repelin, immer eine Stunde lang jeden Abend mit seinem Finger meinen Mund rumgewühlt. Und genau, das war mein Dauphiné. Da war ich so durch. Das war halt echt krass. Da konnte ich für 2 Tage den Mund echt gerade so weit öffnen, dass ich einen Löffel durchbekommen habe.
Und das nennt man wirklich Maulsperre?
Ich weiß nicht, was es war, aber es war alles blockiert.
Na, jetzt kommen auch so langsam die Bilder zurück, wie er hinten im Bus saß und halt wirklich sich da versucht hat, irgendein Getränk reinzukippen. Was dann auch wieder aus der anderen Seite irgendwie rauslief.
Fossi, du bist ehrlich einfach so hart gefahren, dass du einen kompletten Kieferkrampf bekommen hast.
Nein, das war in meinem ersten Jahr bei Milram. Ich meine, da war ich halt Neoprofi, halt eh nicht so viel trainiert, weil, keine Ahnung, man ist ja Profi, geht dann lieber saufen und sowas. Und dann da hingekommen und irgendwie auch schon die ganzen Klassiker gefahren. Ich war völlig im Sack und ich war so grau, auf einmal ging mein Mund nicht mehr auf. Dann saß ich... Und das war halt noch die Etappen zur Richtung Galibier und so, also auch noch die mega Bergetappen, die beiden Tage. Das war die Hölle.
Ja gut, Gel ging rein, ne?
Gel ging rein, wäre aber auch nicht, ey. Also ich konnte abends halt nur Suppe essen.
Das ist geil, hab ich ja noch nie gehört.
Gel und Wodka Ahoi Brause.
Ist mir noch nie wieder passiert.
Zum Leben. Gut, Fahrer-Bingo Teil 2. Wer hat am meisten genervt in 15 Jahren Profikarriere?
auch forcieren.
Ich hatte eigentlich schon dran gedacht, nämlich als wir ihn füttern mussten wegen seiner Maulsperre. Nee, aber ansonsten, ja, du hast immer wieder so Fahrer. Das ist aber dann, du kannst auch nicht sagen, jetzt der eine oder andere. Es ist immer, jedes Rennen ist es ein anderer.
Aber komm, Niki Terpstra ist schon, komm, der ist schon ganz
komm, oben. Das ist unser Teamkollege gewesen, damals.
Ja, ey. Ich weiß doch wie heute, das war, welche Rundfahrt war das, in Belgien vor Flandern, wo De Wolde aber nochmal 5 Kilo verloren hat, De Panne, genau. Genau. Da weiß ich noch wie heute, da muss ich mich mit Niki ein Zimmer teilen, wieder auf Klo saß, Stuhlgang gemacht hat und die Tür dabei sperrangelweit aufgelassen hat. Und halt so, man konnte direkt reinschauen und das Bett war halt dann ja quasi so die andere Richtung. Und das hat er öfters so gemacht. Also der hat er echt keine Manieren. Ich hoffe, er hat sich mittlerweile gebessert, ist ja auch verheiratet und so, dass er da was dazugelernt hat. Ja, aber gut,
da gab es dann halt schon mal so Situationen, wenn du dann die Tour gefahren bist und die Spitzengruppe ist eigentlich schon weg und es gibt halt immer noch welche, die dann attackieren wollen. Und du bist eigentlich glücklich, dass gerade ein bisschen ruhig gefahren wird und auf einmal attackiert schon wieder einer und du guckst halt hoch und es ist dein Teamkollege Niki Terpstra und du denkst dir nur, oh nein, jetzt muss ich halt schon wieder am Anschlag fahren. Danke, Niki. Aber eigentlich, nee, das ging schon. Aber wie ich halt eben meinte, du hast jede Rundfahrt einen, es ist immer der gleiche, der immer vor deinem Rad rumfährt, und aber es ist halt jede Rundfahrt irgendjemand anders, der dich da quasi nervt und den du auf dem Kicker hast. Und insofern kann man da nicht wirklich einen Namen nennen.
Alright, diplomatisch, habe ich mir schon gedacht.
Wir hatten die Frage jetzt schon öfter hier und ich habe die ganze Zeit immer drüber nachgedacht, wer wirklich so richtig krass genervt hat. Und weißt du, wer schon immer genervt hat? Grönewegen.
Echt?
Ja, doch.
Ja gut.
Der hat so gerade so, mit dem hat man so ein paar Rennen mal zusammengefahren, als der gerade so im KT-Bereich, wahrscheinlich U23-Fahrer oder so war. Und der hat in den Finals immer so reingehalten, das war schon immer wirklich richtig grenzwertig. Und damals war er halt noch nicht so stark wie jetzt aktuell. Und der hatte auch noch so einen Teamkollegen, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Und die zwei, also die.
Wouter Wibbert?
Nee, ich glaube irgendjemand anders.
Ja, aber das hast du jetzt, hast du immer öfter, gerade auch bei den jungen Rennfahrern, die dann hochkommen in den Profibereich, dass halt zum einen dieser Respekt vor den älteren Profis nicht mehr ganz so da ist und halt auch dieses Reingehalte doch wirklich extrem ist. Da hatten wir letztes Jahr im Nockere-Kurs hatten wir so einen Fahrer, da haben wir uns jetzt sogar noch drüber lustig gemacht. Der hat halt andauernd da in diese Kurve innen reingesteckt und das ging mir halt wirklich so auf die Nerven, dass ich dann halt irgendwann mal gesagt habe, was soll denn das? Und seine Antwort war nur, wie, was soll denn das? Musst du auch machen. Use your skills. Naja, lieber nicht.
Use your skills.
Mal was Sinnvolles. Du machst gerade ein Gewinnspiel, oder?
Ja, genau.
Wie lange läuft das noch?
Bis zur Deutschen. Also bis zum 30. auf Instagram und Facebook hat sich jetzt am Sonntag einen Post gemacht. Den Post einfach kommentieren und ja, mit ein bisschen Glück dann ein komplettes Paket, Hose, Trikot, Socken von Sky gewinnen.
Ineos.
Ja, nee, das Paket ist noch von Sky.
Ach so,
Die Sachen müssen weg. Ich hab die neuen Sachen bekommen, die Ineos-Sachen. Und hab halt noch so ein paar Sky-Sachen über und hab mir halt überlegt, was kannst du damit machen? Und hab da so ein Giveaway-Paket geschnürt und ein kleines Spiel daraus gemacht.
Und da muss man einfach nur einen Beitrag kommentieren und dann.
Ja, du sollst das aus. Tippen, wer deutscher Meister wird.
Also, muss man das richtig haben oder nicht?
Steht da nicht. Also kannst du nochmal die Teilnahmebedingungen durchlesen, aber ich glaube, da steht nicht, dass du es richtig haben musst, sondern. Okay.
Was tippst du, wer wird deutscher Meister?
Christian Knees.
Ja, gut, das wäre jetzt natürlich der einfachste Tipp von allen. Also wenn ich mich der Allgemeinheit anschließe, ich glaube, bis jetzt haben die meisten auf Pascal Ackermann getippt. Was ich keinen schlechten Tipp finde. Allerdings soll der Kurs recht schwer sein, mit ein bisschen über 2000 Höhenmetern und auch sehr schlecht rollen der Asphalt auf dem Sachsenring. Natürlich musst du bedenken, dass Bora doch mit einer gewissen Obermacht da am Start ist. Ich würde es meinem Trainingskollegen Nikias Art wünschen. Er hätte es wirklich verdient. Er fährt seit Jahren sehr konstant und ich glaube, er ist auch gerade in einer sehr, sehr, sehr guten Form. Und dann, glaube ich, darfst du Maximilian Schachmann auch nicht vergessen. Der wird da ganz gut sein. Und ich glaube, das sind so die drei Favoriten. Dann komme ich wahrscheinlich als Outsider dazu.
Also ich sag Burgi, wenn der jetzt hier mit Radsporttrainer in Livigno abgehangen hat die ganze Woche,
ja, der Junge. Ich habe Burgi bei der Tour de Suisse getroffen und er war auf jeden Fall nicht so unmotiviert. Das ist ja halt eigentlich auch ein Heimrennen jetzt für ihn da, ne? Also ist ja,
Burgi ist ja eigentlich gar kein Bayer.
Burgi
der ist ausgewandert.
RSC Venushügel. Nee.
Doch.
Der ist auch.
Der hat sich richtig gefreut.
Der ist ausgewandert.
So, endlich mal, womit man mit anfangen, was kann ich so. Ja, nee, aber ich hätte jetzt die Strecke gar nicht so einfach eingeschätzt. Also ich meine, ich hatte sie halt in Erinnerung, da bin ich als Amateur mal gefahren, da war jeder Anstieg schwer, ne?
Aber ich kann es nicht, ich bin noch nie gefahren, ich weiß es nicht. Ich habe von super schwer bis super einfach alles Mögliche gehört. Ich lasse mich überraschen, ich werde es mir Samstag mal angucken.
Also wenn das also noch, ist das noch die alte Strecke von damals, von dem Sachsenring?
Nee. Ja, also du fährst auf dem Sachsenring und du fährst halt so einen Teil, der rausgeht mit Gegenverkehr, wo du ja quasi wieder zurückkommst. Also das wird auch sehr interessant.
Ja, das habe ich auch gesehen. Da haben wir ja die Informationen drüber bekommen. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, was das für eine Straße ist, weil es halt wirklich, du fährst vom Sachsenring raus.
Ist eine Landstraße. Also das Ganze, also auf der Straße soll auch Verpflegung sein. Ist ganz normal Landstraße mit zwei Spuren. Ja. Also nicht breit.
Ja. Also du fährst eine Landstraße raus, machst da eine kleine Runde vielleicht von 2 Kilometern oder anderthalb und fährst die gleiche Straße wieder zurück. Bin ich gespannt, wie das funktionieren soll, wenn wir jetzt auf einmal eine Spitzengruppe haben, die mit 5 Minuten hat, ob alles abgesperrt ist oder wie das dann sein wird.
Die Straße ist geteilt.
Ist geteilt. Also es wird dann ja nochmal spannender, mit so vielen Leuten auf einer geteilten Straße zu fahren.
Hört sich doch ganz nah am BDR an, so eine Planung. Oder ist
ja,
das,
man muss aber,
oder ist das
man muss
der Veranstalter auch, dann?
Ja, man muss dem Veranstalter aber auch sagen, die sind halt kurzfristig eingesprungen, weil der BDR nichts gefunden hat. Das stimmt, die haben die Genehmigung nicht bekommen, um woanders lang zu fahren. Also.
Und nur auf dem Sachsenring, so ich glaube das Profirennen damals, was
ja, das
damals
geht da, wie willst du das machen?
Oder?
Mit 200 Leuten, da überrundest du ja den letzten.
Aber es gab doch mal am Sachsenring so ein UCI 1.2.
Ja, aber das war um den Sachsenring.
Ah, okay.
Da bist du um den Sachsenring gefahren. Ich meine, jetzt fahren wir auf den Sachsenring und raus, aber da bin ich der Meinung, ich bin nämlich das gefahren, da war es kein UCI-Rennen mehr, aber auch der gleiche Kurs, das war um den Sachsenring. Aber diesem steilen Anstieg, links weg, runter immer, ne? Ja. Das wahrscheinlich.
Also denkst du auch ein Sprint?
Ich glaube, Bora hat das im Griff. Ja, so von den kleineren, ich weiß nicht, also ich glaube schon, es gibt einen Sprint. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die KT-Teams stark genug sind und die Einzelstarter, so wie Knesi und Bora, da aus der Fassung zu bringen. Und ich denke, dass Sunweb auch auf Sprint fährt, weil die haben mit Walscheid jemanden, der eigentlich letztes Jahr hätte gewinnen können. Und Niki Arndt ist auch schnell. Also ich glaube, die Chancen sind für die so höher zu gewinnen als über eine Spitzengruppe.
Ja, und eine deutsche Meisterschaft ist ja auch immer sehr speziell. Ich bin schon Meisterschaften gefahren, da waren in der ersten Runde in Wiesbaden waren 20 bis 30 Mann weg und dann war das Rennen gelaufen. Ich war zum Glück vorne mit dabei, aber bist du hinten gewesen, bist du angereist, um eine Runde zu fahren und dann bist du eigentlich wieder nach Hause gefahren. Und ähnlich war es auch damals in Cottbus, auch auf einer flachen Meisterschaft.
Ja, das war nicht ganz ähnlich.
Ja, aber wir sind Anschlag gefahren für eine ganz schöne Zeit, aber
Da haben wir uns bei Miriam gegenseitig angeschissen, deswegen
ja,
ist die Gruppe
das ist ja egal, aber es ist eine Gruppe angekommen auf einem flachen Kurs. Also es kann alles passieren bei einer deutschen Meisterschaft.
Ich bin gespannt.
Zeitfahren wird auch spannend. Also wahrscheinlich gewinnt Toni, aber dahinter wird der Ruderer schneller fahren?
Wenn der wirklich fährt. Ach so, ja, der.
Als
der
ein Top-Profi?
Ja, ich sag, der fährt aufs Podium.
Ich fänd's geil.
Kennst du den? Jason Osborne? Bist du schon mal mit dem gefahren?
Nee, es kann aber sein, dass ich von dem gehört habe. Jetzt die letzten Tage. Kann das sein, dass der Landesverbandsmeister geworden ist in Nordrhein-Westfalen, oder?
Ja.
Und mir wurde gesagt von jemandem, mit dem ich öfter zusammen trainiere, dass das doch schon ein ganz schönes Tier ist und auch bei der Deutschen vorne mit reinfahren könnte. Ja. Aber ich bin selber noch nie gegen ihn gefahren, habe ihn auch noch nicht gesehen. Insofern bin ich mal gespannt.
Gut, hast du noch irgendwelche berühmten letzten Worte im Besenwagen?
Ja, danke, dass ihr mich mitgenommen habt im Besenwagen. Hat lange Zeit gedauert, dass ich endlich mal wieder im Besenwagen sitzen durfte. Das letzte Mal war Het Nieuwsblad in meinem ersten Profijahr. Damals war es arschkalt und ich war froh drin zu sitzen. Heute haben wir hier ein bisschen geschwitzt. Aber schön war es und ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, wir haben zu danken, ne, würde ich sagen. Ja. Haben wir uns auch schon lange darauf gefreut, dass du endlich mal vorbeikommst. Und ja, wer weiß, ne? Vielleicht nächstes Wochenende Deutsche Meisterschaft. Bei der Feier sind wir auch direkt um die Ecke, ne? Sag Bescheid, komm mal vorbei. Ansonsten schönen Sommerurlaub oder auch nicht, ne? Je nachdem, wer dir da noch einen Strich durch die Rechnung machen will.
Ja, die passen da gerade schon auf. Ich weiß ja nicht, ob du das gesehen hast, aber es gab so ein Bild mit Bernal eingewickelt in Polsterfolie.
Ja, genau.
Handle with care. Also da passen sie gerade schon auf den.
Ciao.
Ciao.
Tschö.
Tschö.
Kann ich mir Spaghetti-Eis holen gehen oder haben wir keine Zeit?
Doch, kannst du.
Nee, jetzt los, ich bin jetzt auf Pause.